Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin dieses Podcastes. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass du Zuhörerin bist. Die Lebensgeschichten meiner Gäste sollen noch viele andere Menschen erreichen. Und du kannst dabei unterstützen, indem du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, indem du eine Bewertung über Spotify oder Apple iTunes abgibst oder auch Folgen über Social Media teilst. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute live und in Farbe und in deinem Raum, Alex, den Alex begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wohin uns diese Reise und dieses Gespräch führen wird.
Hallo Sarah, ich bin auch sehr gespannt und ich bin aufgeregt, weil ich ja deinen Podcast kenne und weiß, wie deep du bist. Und deswegen denke ich mir so, mal sehen, was sie alles aus mir rausholt. Ja, aber deswegen sind wir ja auch da.
Genau, ich bin auch gespannt.
Let's go.
Dann würde ich sagen, wir stützen uns direkt rein und das ist die altbewährte, altbekannte erste Frage. Wer bist du?
Okay, Identitätsfrage, das ist natürlich, wer bin ich? Also ich für mich würde sagen, dass, also definitiv bin ich Hellseher, also ich bin ja so geboren, das bestimmt auch mein ganzes Leben und in allen Facetten, im Fluch wie im Segen. Also ich bin gerade in der Segenphase, Gott sei Dank, nach über 40 Jahren. Und wer ich bin, ich würde mich als sehr sensiblen, hochsensiblen Mann und Menschen und große Seele einschätzen. So, und logischerweise bin ich Vater, also ich bin auch gerne Vater. Ja, also meine Tochter ist 18, die ist auch queer, wir sind beide queer. Und das bestimmt auch einen großen Teil meines Lebens, im Sinne von, ein Wesen aufwachsen zu sehen, was mich von Sekunde null an kennt und die Tatsache, die Erkenntnis, die ich dabei hatte, wenn ich es nicht verkacke, dann verkacken wir das nicht. Also wenn ich die nicht verurteile, in irgendwas reindränge. Und für mich war das so, das ist die Chance, dass mich mal ein Mensch vorurteilslos mir begegnet, wenn ich das tue. Und das ist auch so. Also ich denke, mein Kind oder Vater sein bedeutet für mich Heilung. So, das bin ich. So. Und ich bin natürlich auch Freund. Also ich habe großartige, natürlich eigentlich nur Freundinnen, also Frauen größtenteils. Das ändert sich auch gerade, das finde ich spannend. Denn ich mag starke Frauen. Also ich definitiv bin ich da emanzipiert, denn ich glaube, so sehe ich mich auch als starker Mann. Und ich glaube, ein starker Mann hat keine Angst vor starken Frauen. Der will nichts anderes. Weil es macht ihn ja besser. Ja. So. Und das bin ich. Ich bin auch Geschäftsmann. Businessmann, aber sicherlich auch eher holistisch. Ich komme ja aus dem Tantra und so führe ich auch mein Geschäft tantrisch. Und was heißt das? Das heißt ganz viel Gelassenheit, Absichtslosigkeit, aber dann eben auch super effektiv zu sein. Ja. Also im Gegenzug zu effizient. Ich hasse Effizienz und ich liebe Effektivität. Mit dem wenigsten Aufwand das Beste rausholen. Das bin ich auch. So. Logischerweise bin ich auch Sohn und Bruder, das sind aber anstrengende Rollen für mich, kommend aus meiner Familie. So, obviously bin ich weiß und male und cis und queer und gay und das bin ich. Aber vor allen Dingen bin ich Seele, also ich sehe mich als große Seele und als Human und das ist für mich auch extremst wichtig. So, also wirklich im Unterschied. Ich sag immer, ich hasse Leute und ich liebe Menschen, falls das Sinn macht. So, ne? Und was ich auch bin, und das ist Bewusstsein, also ich sehe schon sehr, wie im Laufe der Zeit, ich bin jetzt 48 oder werde 48, wie sehr mein Bewusstsein mein Leben bestimmt. Also im Vergleich zu vielen Menschen habe ich einen viel größeren Zugang zu meiner Seele.
Ja.
Und das bedeutet auch, dass ich, das ist natürlich ein großes Learning gewesen, kaum noch egomäßig getriggert bin.
Mhm.
Also ich brauche niemanden anders, um mein Ego zu bestätigen. Das kann ich gut alleine.
Ja.
Oder in der Natur zum Beispiel. So. Und da bin ich auch sehr froh drum. Es ist eine Form von Reife. Ich denke, es ist ein Reifegrad, würde ich sagen.
Ja.
So, das ist, was ich bin. Ja. Ja. So zusammengefasst, in, also gibt es bestimmt noch mehrere Facetten.
Ja.
Ja.
Du bist viel und bist noch viel mehr. Und ich habe viele Fragen.
Let's go.
Du hast gesagt, Fluch- und Segenphase.
Mhm.
Und du hast gesagt, die Fluchphase ist endlich vorbei.
Ja.
Magst du mich ein bisschen mitnehmen, wie diese Fluchphase aussah, wie es dir ging, wie die dein Leben bestimmt hat?
Are you ready for the horror? For the real horror? Das ist wirklich Horror gewesen. Naja, erstmal muss man sagen, ich bin in Thüringen geboren, in den 70ern in der DDR.
Mhm.
Und allein schon in das Spannungsfeld von meinem Vater aus Thüringen, dessen Familie religiös war und sehr auch kulturell sind wir gewesen und damit auch klar gegen das Regime. Ja, und meine Mutter, ihre Familie aus Bayern, die in die DDR sich haben einbürgern lassen und sich auch dadurch zum Kommunismus bekannt haben. Also das Spannungsfeld war schon da. Im Grunde genommen bin ich die zwei berühmtesten Würste für den Deutschlands vereinigt.
Ja.
Thüringer Wurst und Weißwurst. Und das, that's me. So, das erstmal dazu. Dann habe ich noch eine große Schwester, die ist Ärztin, die ist 4 Jahre älter als ich.
Mhm.
Und die Leute wollen immer zum Beispiel wissen, wie ich das gemerkt habe, dass ich hellsichtig bin.
Mhm.
Und wie alle Kinder habe ich gedacht, alle sind so.
Ja.
So, und in Thüringen, in den Dörfern, wir haben in verschiedenen Dörfern gewohnt, ich bin ja generell ein sehr outspoken Person und zwar schon als Kind und ich bin da völlig verspielt durchs Dorf gelaufen, habe ihm gesagt, was ich gesehen habe und habe auch die Vokabeln schon mit 4, 5, die Vokabeln benutzt, wie Mord, wie Vergewaltigung, ohne dass ich die Bedeutung begriffen habe. Das war halt total verspielt.
Also, weil du das in dem Dorf gesehen hast?
Also wenn ich hell sehe, sehe ich durchsichtig.
Ah. Okay, kannst du mich da kurz abholen?
Ja. Warte mal, wo fange ich denn an? Du musst dir das vorstellen, das Hellsehen passiert in einem konzentrischen Feld. Also es ist nicht linear, es ist nicht begrenzt, es fließt alles. Es gibt auch kein Oben, kein Unten.
Ja.
Die Bilder, die ich sehe, sind durchsichtig. Also du kannst es wie Netflix vorstellen, nur du guckst durch, als wird da Licht durch scheinen. So.
Ja.
Und je nach Qualität, nach Schwingung, ist das dark oder es ist eben hell. Thüringen ist dark, so ich hergekommen bin. Und hinzu kam, dass diese Mischung aus dieser Hellsichtigkeit, was die Leute überhaupt nicht verstanden haben, ich glaube, meine Mutter hat das gemerkt.
Mhm.
Die hat das auch teilweise sehr für sich genutzt. Also, wer ist wann gestorben? Ist die krank? Und hat mich da abgefragt.
Mhm.
Ich glaube, die hat es aber gar nicht so begriffen, was das eigentlich bedeutet. So. Und nachdem ich da auch in den Dorf rumgelaufen bin und die Leute gemerkt haben, okay, der ist irgendwie strange, war natürlich auch auf der Auftrag auf meine Eltern, das irgendwie mich zu beseitigen, ne? Also ins Heim oder anderweitig. Also kurz um die Gewalt, die ich erlebt habe, die war permanent und täglich, die war auch generell sowieso da, weil ich bin in dieser Ära groß geworden, wo Männer eben gedacht haben, Mann sein und Vater sein heißt gewaltvoll sein. Also typisch patriarchalisch, despotisch und brutal. Und jetzt nicht nur physisch Gewalt, mein Vater ist auch Profiboxer gewesen und Koch. Auch so vor allen Dingen sehr viel verbale Erniedrigung, Demütigung, Bullying, Mobbing, Bashing, Shaming.
Ja.
Always, jeden Tag.
Ja.
So. Und das war halt diese Mischung aus, dass sie sich outspoken war, dass ich Dinge gesehen habe, das haben die nicht begriffen.
Ja.
Die dachten einfach, ich habe eine große Klappe, weißt du so.
Ja.
Und dass ich ja auch viel gemerkt habe und gesehen habe, dass Erwachsene eben lügen und das eben auch gesagt habe oder dass dann das Richtige gesagt habe, das war natürlich der Horror. Also hinzu kam dann sofort, dass klar war, als ich laufen und sprechen konnte, dass ich gay bin.
Ja,
ja, auch dafür wurde ich enorm viel Gewalt. Zum Beispiel ist schon als kleines Kind, 3, 4, sobald ich laufen konnte, bin ich halt gecatwalked, ohne dass ich wusste, dass es das gibt.
Ja.
Ne? Und auch wirklich so das Dorf runter, so. Was denkst du? Also ich erinnere mich an eine Szene, die werde ich auch nie vergessen. Das war mit 4, 5. Da wurde ich erwachsen. Dorffest, Maibaum setzen, ne? DDR, großer Saal, alle waren drin, 17 Uhr rum. Große DDR-Tanzfläche, ich am Rand, da die Riesenbühne, ne? Wo diese ganzen kommunistischen Veranstaltungen da oben drauf waren. Und ich genau gegenüber und es lief Sweet Dreams von Eurythmics. Mm. Und ich halt stand da vor Träumen, mit dem Arsch gewackelt, links, rechts, links, rechts, links, links. Ich weiß auch noch, was ich anhatte. Mm. Und auf einmal gab es einen fürchterlichen Knall. Mein Vater hat mir einen Arsch gedreht. Aber richtig. Ja. Also auch sein Lieblingsspruch war, ich tritt deinen Arsch, bis der Stiefelspitzen kotzt. Oh, und dann ging er, tanze ich, ich mach dich. Und ich bin natürlich nach vorne geschlittert. Und mit dem Kopf an der Bühne geknallt und so halb ohnmächtig drehe ich mich um in der Erwartung, dass alle aufstehen und den Mann zusammenschlagen.
Ja, voll.
Nothing. Ich habe mich umgedreht, alle saßen da. Meine Mutter hat gelacht, ich denke, die war betrunken. Und da begriff ich, oh, ich bin alleine. Mhm. Und im selben Moment begriff ich aber auch, dass die alle super schwach sind. Mhm. Und da war mir klar, ah, da dachte ich so, okay, that's the fuck up here. Mhm. So, und von da an war meine Kindheit auch vorbei. Also ja. Das war der Tag, an dem wirklich so, da war ein Schalter umgelegt. Und dann war das ein einziger Kampf. Und dann kam die Pubertät und in der wurde das wieder stärker.
Also ich würde noch mal ganz kurz fragen. Als dieser Momentum passiert ist und du gemerkt hast, ich bin alleine und ich bin für das, was ich bin, erfahre ich Gewalt. Wie ist es dann weitergegangen? Also ich habe gerade so gedacht, war das dann so ein innerlicher Rückzug und so ein
noch
ich halte
nicht,
mich bedeckt?
Noch
oder
nicht, weil ich war ja noch sehr jung und du weißt ja, Kinder haben ja sehr viele regenerative Phasen. Ja. Du bist auch Systemiker, du kennst die bedingungslose Bindungsliebe und die bedingungslose Loyalität. Eigentlich auch so furchtbar von der Natur, dass sie das so eingerichtet hat. Ja. Hölle. Und ich denke, ich hing dann sehr an meiner Mutter. Also ich war so ein richtiges Mami-Kind, aber auch richtig krass. Also wirklich, was das Wort ist, am Rockzipfel. Mhm. Ich fand die Welt sehr furchtbar. Ich fand Männer extrem schlimm. Mhm. Also es gab keine liebevollen, gütigen, geduldigen Männer. Also egal wo, auch in meiner Familie nicht. Und so habe ich mich natürlich immer mehr zu Frauen hingezogen gefühlt, weil ich wusste, ich bin da sicher. Also so größt dachte ich. Ja. So. Und war ein Mami-Söhnchen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich glaube auch zum Nerv meiner Mutter, das hat die versucht, sich natürlich nicht anmerken zu lassen, aber also ich würde mal sagen, das ging auch relativ lang, so bis Anfang Schule, so zweite, dritte Klasse, ehe ich sie dann vom Thron geholt habe und durchschaut habe. Ja. Und das war für mich, die Welt war furchtbar, also ich hatte Angst. So. Und das Einzige, was ich mich erinnere, dass egal wo immer Frauen waren, meine Mutter hat ja auch viele Freundinnen gehabt, ne? Die war auch voll arbeiten als Chemielaborantin, die hat ihren Job geliebt. Mhm. Und da war das alles okay. Also ich hatte auch mit meinen Omas, mein Vater, seine Mutter, die war jetzt nicht die herzlichste, das war schon so eine richtige, meine Kammer, und die war 12, als der Krieg zu Ende war und hat ihr die Familie durchgebracht. Die hat mit Russen gehandelt. Die ist übrigens auch eine Händlerin gewesen, von der habe ich das ganze Marktschreien. Ne, das ist noch eine Frau, die auf dem Schutt ist und dann hat sie da das Zeug gewaschen und da musste ich mit und die so, Alex, mach! Und ich als schwules Kind, no, ich mag das nicht, das ist dreckig. Das war wirklich so. Ja. Aber was ich eben von dieser Generation gelernt habe, ist bei aller Härte, wie man aus Scheiße Bonbons macht und aus Scheiße Gold macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sowieso nur eins meiner Lieblingslebensmottos. So. Und dann sind wir umgezogen ins nächste Dorf und mein Vater hat ein Restaurant eröffnet und meine Mutter hat dafür einen Job aufgegeben. Mhm. Und da war es für sie vorbei. Die war vorher sehr, sehr stark. Also die hatte beide Stiere, beide strong Egos and Personalities, meine Eltern. Mhm. Ja, so. Und dann hat die sich aufgegeben. Also da sah man auch mal, was passiert, wenn man einer Frau die Selbstbestimmung, also den Job, den sie liebt, wegnimmt. Ja. Das war für mich auch ganz schmerzhaft, meine Mutter so zu sehen.
Was hat sich verändert und wie hast du das wahrgenommen?
Also ich hatte das Gefühl, dass sie dann depressiv war. Ah, okay. So, und die hat das gemacht natürlich, um die Familie mit zu ernähren und die war auch sehr, sehr gut mit Kunden. Das ist eine ganz, ganz gesellige, herzliche Frau und auch lustig. Ja. So, das war schon, aber sobald das eben nicht für die Gäste war, habe ich das schon gemerkt, dass das nicht das Leben, was sie gewollt hat. Hinzu kommt, dass meine Mutter schon immer krank war, also künstliche Hüfte, so. Ich kenne meine Mutter auch nur unter Schmerz, aber da muss man mal sagen, dass die Frau unter Schmerzen geleistet hat, also Hammer, also wie trotzdem freundlich und giving sie war und aber auch wir Kinder wussten natürlich, sahen an ihrem Gesicht, wenn die Schmerzmittel nicht mehr gewirkt haben, da sind wir dann gerannt, das war schon, und da braucht es aber viel, also so.
Gerannt, weil?
Weil die dann nicht mehr konnte. Dann mussten wir dann eben übernehmen.
Ach so, ihr habt dann die Aufgaben übernommen.
Wir haben ja sowieso damit gearbeitet, ja, aber das war schon so, das ging, da hast du schon gesehen. Da war
also so frühzeitig sozusagen Verantwortung zu übernehmen und die Eltern zu entlasten und gar nicht so richtig
Kind sein zu können. Du kennst ja die 7 systemischen Hauptdynamiken im Familiensystem. Ich habe die alle.
Ja.
So heißt es, volle Programm. Ja, ja, so. Ja. Und das war schon sehr das. Und auch, dass sie unglücklich in ihrer Ehe war. Und, aber auch gar keine, gemeint, das war ihr erster Mann. Ja? Mhm. So, aber auch gar keine Alternativen. Also das gab nicht dieses Denken wie heute. Ja? Mhm. Hinzu kommt, dass bei beiden Familien immer große Familiensysteme mit dran hingen, die auch beide sehr vereinnahmt auf ihre Art und Weise waren. Mhm. Patzer Seite, mein Vater Seite natürlich lauter. Mhm. Die mütterliche Seite dafür ruhiger, aber nicht weniger präsent, fand ich. Mhm. So, also das war schon sehr... Ja, und die Gaststätte, das war halt hart. Also wir wurden ja dann nicht gemocht in dem Dorf. Ne? Mhm. Das war an einer Porzellanfabrik dran. Wir hatten quasi das Restaurant plus die Säle dazu. Wir haben auch die Dorfdisco gemacht. Volles Rohr. Mhm. Also das ist auch so eine Erfahrung, die mich etwas gelehrt habe. Nach der Dorfdisco durfte ich die Herrentoiletten sauber machen. Mhm. Oh. Ja, kotze, Pisse, Scheiße. Mhm. Auf den Knien, und mein Vater stand daneben und hat mich ausgelacht. Oh. Der hat es genossen, wie ich mich geekelt habe.
Ja. Mhm.
Aber auch aus heutiger Sicht sage ich, man muss mal den Dreck anderer Leute wegmachen. Damit lernt man sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Ja, so, und das erdet. Aber ich habe es natürlich gehasst. Ja. Mhm. So, und dann ging das so bis zur Wende, logischerweise. Wir waren dann auch relativ erfolgreich, weil mein Vater eine super Idee hatte, sich nicht mehr vom Tagesgeschäft abhängig zu machen, sondern Menüabend zu machen. Mhm. Da kamen die ganzen DDR-Bonzen und auch aus dem Wessiland. Also wir waren ausgebucht. Wir waren ein bisschen wie reich. Mhm. Und dann kam die Wende. Und dann kam aber auch schlagartig meine Pubertät. Mhm. Und das hat dann keine interessiert. Wir sind dann rübergezogen nach Baden-Württemberg, nach Offenburg, Borderland. Mhm. Ja. Und das war der Horror. Also ich habe da auch meine Eltern zum ersten Mal mit so krassen Existenzängsten erlebt. Also es ist ein komplett neues System.
Ja.
Das war auch von außen, also tat mir das auch sehr leid für die, weil die wirklich... So habe ich die auch noch nie erlebt. Die sind ja so schon sehr temperamentvoll und sehr emotional, beide. Ja. Meine Eltern sind wirklich die Epitome of Stiere, sind das so. Aber das war dann auch so an so einem Punkt, und guck mal, mein Vater, der ein Restaurant, was erfolgreich, er war ja der Chef, also seiner Meinung nach, erfolgreich geleitet hat, also geleitet hat, ist meine Mutter. Und wir sind dann rüber und haben erst mal in einem Hotel geschlafen und haben dort gearbeitet, als Koch, meine Mutter als Zimmermädchen, ich habe für reiche Leute die adligen Hunde ausgeführt. So. Ich habe es geliebt, weil wir haben in einer Suite gewohnt. So. Und das war geil, es war wie Ferienlage, nur für Reiche. So. Und ich habe das ganz anders gesehen, zumal dadurch auch, und deshalb, apropos Systemik, da hatte ich das erste Mal, habe ich neulich erst wieder drüber nachgedacht, da fielen diese krassen Strukturen, die wir in der Familie haben, ja auf einmal weg.
Mhm.
Und ich fand das total frei, so irgendwie. Also ich habe es geliebt, und dann haben wir dann Wohnung und so weiter. Und da ging meine Pubertät los. Damit kam ja auch mein Schulsein nochmal richtig zur Geltung.
Ja.
Und dafür hatte keiner Zeit. Und da war dann auch diese Hellsichtigkeit, das war dann erstmal nicht so präsent, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war, vor allen Dingen auch mit meiner Sexualität und ich hatte auch enormen Drang. Also, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube schon, dass Hellseher auch oder Leute, die so hochsensibel oder neurodivergent oder energetisch sind, andere Wahrnehmung von Sexualität haben. So. Und und dann ist das ja da auch sehr katholisch und sehr, und sehr drückend. Und ich wollte einfach nur Erfahrung, weißt du, ich wollte mich ausprobieren. Und alle so, das war der Horror. Und ich so, ich muss hier weg, hier passiert gar nichts. Dann bin ich mit 16 immer noch Jungfrau. Und es war auch so. Ich bin ja vom Sternzeichen Jungfrau. Aber egal. Long story short. Und dann da waren wir 4 Jahre. Und das war keine schöne Zeit. Extremst viel Mobbing von Lehrern auch. Also das, was dort Pädagogen im Wessiland abgefackelt haben gegen Ossis, gegen mich.
Ja.
Als Beispiel, wir hatten ja kein Englisch, wir hatten Russisch.
Mhm.
Und wir sind schon ein Jahr zurück und ich war Realschule. Und dieser Doktor, der auch mein Klassenlehrer war, ein Englischlehrer, hat mich jede Stunde vorne hinstellen lassen am Anfang der Stunden und hat mich irgendwas gefragt, irgendein Wort, was ich nicht wissen konnte. Mhm. Und hat dann die Klasse aufgefordert, den Ossi auszulachen.
Mhm.
Can you imagine? Das sind Pädagogen. Oh, krass. Und daraufhin irgendwann, das war natürlich total frustrierend. Und
absolut.
Dann irgendwann habe ich aus Wut hinten die Vokabeln auswendig gelernt. Ja. Und dann war das natürlich mein Mittelfinger und ja. Einfach um das Klischee, was er hatte, nicht zu bestätigen. Aber da waren alle Lehrer waren eigentlich mehr oder weniger
so. Was war denn dieses typische Klischee, was man mit Ossi verbunden hat?
Das kann ich dir sagen. Also ich saß da und in der Pause und dann kam die natürlich und jetzt mal Schwäbisch, gell? Hän ja kein Eis gehät. Ich so, nein. Ein Friseur hätte auch nicht gehät, gell? So, und ich so, nein. Und Erdbeere? Kennst du Erdbeere? Ich so, nein. Ich habe natürlich dann immer extra nein gesagt. Ja, so. Ja. Und irgendwann, um das zu toppen, habe ich dann in Pause immer, ich habe dann natürlich einen auf Klassenclown gemacht, um damit klarzukommen. Und habe dann auf Englisch Sächsisch gesungen. Da waren das. Das war natürlich so. Ja. But never gonna survive. So was. Also ich habe das dann eher über die lustige Schiene, aber das Mobbing da war extrem. Auch mit guck mal, da war ich ja dann, ich hatte Freundinnen, habe mich aber auch mit Jungs gedatet. Für mich war das, einen Tag habe ich so gefühlt, den anderen so. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass ich mich festlegen muss.
Ja,
also ich war, im Grunde genommen war das schon pansexuell, wenn du mal so willst. Ja. Da gab es ja den Begriff gar nicht. Dann waren ja auch die Mädels immer sehr zu mir hingezogen, weil man mit mir reden kann. Period. So, und schon immer konnte.
Ja.
Und ich hatte natürlich auch immer die schönsten Mädels um mich. Und gleichzeitig war aber das Mobbing so extrem, auch von den Jungs. Also das war schon schlimm. Und immer, wenn ich mich mit einer gedatet hatte, dann standen die rum, ja, erzähl mal, da war ich der King. Und wenn ich wiederum mit einem Dude unterwegs war, dann war es wieder andersrum. Und ich fand systemisch auch, ich denke, in all dieser Zeit merkst du schon, dass ich die Systemik schon überall durchschaut habe. Und dachte mir, seid ihr dumm, ihr seid so dumm.
Ja, ja.
So, und ja, genau. Und dann sind wir ja wieder rüber. Also dann war ja dann 94 sind wir wieder rüber und ich wollte nicht. Ich war mit der Realschule fertig und wollte aufs Wirtschaftsgymnasium und super schwere Aufnahmetest. Ich hatte bestanden und hatte beschlossen, okay, dann bleibe ich hier, Internat unten. Und meine Mutter war da völlig dagegen. Was hat meine Mutter gemacht? Die hat meinen Vater auf mich angesetzt und mein Vater war zum ersten Mal liebevoll zu mir, aufmerksam, war interessiert. Mein Gehirn hat es überhaupt nicht begriffen. Das war wirklich Schock.
Irritation?
Das war nicht nur Irritation, es war vor allem, it was a trap. Ja, es war eine richtige Trap. Ja. Und da dachte ich mir, naja, gut, wenn das so ist, dann machen wir. Und habe das abgesagt, bin mit ihm auch im Auto da rübergefahren beim Umzug und dachte, alles okay. Just, wir machen die Tür auf, der setzt den Fuß auf den Boden in Gera und dann ging die ganze Scheiße von vorne los. Ja. Und I was fucked. So, und das, dann ging, da war dann der Moment, wo dann meine Depression losging und auch die Hellsichtigkeit dark wurde, dann kam die wieder. Ja, dann bin ich aufs Internat, Hauptsache weg, nach Oberhof, Hauptsache weg von meiner Familie, so. Und danach bin ich dann nach New York abgehauen, weil ich wollte weg von meiner Familie. Und ich war ganz naiv und dumm. 17, 18 und dann, jetzt erzähle ich dir mal meinen Plan. Das ist lustig, aber auch traurig. Ich habe gedacht, okay, ich fliege nach New York und gehe in Central Park und setze mich dort auf eine Bank und warte, bis Madonna vorbeikommt. Und die checkt natürlich, dass ich das Superpotenzial habe. Es hat natürlich nicht geklappt.
Komisch. Die Wahrscheinlichkeit war so hoch.
Aber I was fully into it. Ja, so, ich habe das Gefühl.
Ja.
Und ich war natürlich auch so eine richtige Landpomeranze. Ja, also mit allem, der ganze Style. Und hast du nicht gesehen.
Ja.
Anyway, und dann war mein zweiter Plan, wenn Madonna das nicht klappt, dann gehe ich in eine Gay-Bar und lasse mich dort abschleppen und mache so meinen Weg. Auch das hat nicht geklappt.
Nein. Krass.
Nein, ey, come on. Weißt du, du kommst das erste Mal vom Land. New York hat mich so fertig gemacht, dass...
Ja, ich würde noch mal kurz zurückgehen, nämlich bevor wir zu New York noch mal gehen. Das ist ja eine krasse Umbruchsphase. Einerseits die Wende zu erleben, die Mauer fällt und man hat alle Möglichkeiten. Und du bist in der Pubertät. Wie war das, dass diese beiden Phasen, also äußerlich ändert sich total, in dir ist total viel los. Wie war das für dich? Wie hast du das so wahrgenommen? Und
ja, gute Frage. Das macht mich sogar ein bisschen traurig, merke ich. Also ich wurde da völlig mir selbst überlassen. Meine Eltern haben sich da null interessiert. Mein Vater, wie gesagt, wenn er überhaupt anwesend war, emotional oder physisch, dann nur in Demütigung, Erniedrigung. Das Das war auch, der war jetzt auch, ich habe eine Schwester, die das, der das vorgelebt hat, da war der auch furchtbar zu der, als auch Bodyshaming, auch vor Gästen und so. Also das, da gab es nichts Liebesvolles. Meine Mutter war, glaube ich, auch einfach überfordert von der Situation. Auch die mussten natürlich auch viel arbeiten, um auch dieses Geld bezahlen zu können. Und die hatten selber auch große Sorgen und Probleme, jetzt nicht um sie zu entschuldigen. Aber es hat einfach keinen interessiert. Es hat niemanden interessiert. Und ja, und meine Schwester, wir haben jetzt auch nicht das tiefste und beste Verhältnis, die hat ihr Ding gemacht. Ich glaube, die war auch permanent immer nur genervt von mir als Bruder. Und die hat auch ganz anders, die hat sich auch ganz anders sozialisiert als ich. Ne? So, und ich glaube, die war auch super sauer, dass wir die DDR verlassen haben. Also die war ja dann nicht mehr DDR, weil sie hatte dort einen ganz festen Freundeskreis. Die hat auch Abitur angefangen, die hat es geliebt, da ihre Leute. Und nee, für mich hat sich eigentlich niemand interessiert. Also ich war schon sehr auf mich allein gestellt und mit dem, was da auch körperlich abging und so weiter und so fort. Das hat auch schon in Thüringen angefangen. Also ich hatte da schon auch Erfahrungen und so weiter und mich entdeckt. So, also seit ich 9 bin, habe ich mich entdeckt, sage ich mal, auch sexuell. Mhm. Ja. Von daher aber dieses, also ich war ja auch verliebt in bestimmte Jungs, unglücklich natürlich und ja, und war dann auch in so einer Clique im Wessiland, weil mit Ossis hatte ich nicht, mit Wessis hatte ich nichts zu tun, weil die haben natürlich mich gemobbt. Also habe ich mit Türken, vor allem vielen Türken und Serben und Kroaten, weil die waren cool. Also, und da war das so eine Clique, die mich sicherlich auch, da waren 2 Jungs und ein Mädels, die mich auch irgendwo beschützt haben. It turns out, die Jungs sind jetzt alle gay und leben als Gays. Also wir hätten Spaß haben können jetzt. Das habe ich denen auch Jahre später, 20 Jahre später gesagt. Ich so, nicht eure Ernst. Didn't see that coming. So. Und da hatte ich so ein bisschen mit denen, konnte ich so auch über familiäre Themen, die mich belastet haben und so. Und die kamen auch jetzt auch teilweise aus, sei mal eine Migrationsfamilie mit 7 Kindern in Deutschland, So, und auch der andere Junge, das war schon, da gab es so einen gewissen Zusammenhalt, so. Aber man muss auch fairerweise sagen, in meiner Pubertät, ich habe mich sehr zurückgezogen und ganz viel gelesen, weil ich diese Sozialisierung von Pubertierenden in der Schule oder so, ich habe das von Anfang an durchschaut, für mich war es so wie, der Dümmste, der am lautesten schreit, ist der Boss von der Gruppe, No, I will not do that. So. Also da ist auch so ein bisschen, ich war schon immer sehr bossy im Sinne von, dass ich Dinge nicht tue, die ich nicht fühle oder einsehe. Ja.
Mir kommt da gerade der Gedanke, ich würde ihn mal einwerfen, ist es manchmal ein Gefühl gewesen von, ich bin alleine damit und irgendwie ist es super anstrengend, die Menschen zu finden, bei denen ich mich wohl und aufgehoben fühle. Du hast auch gerade gesagt, der Gedanke macht dich traurig.
Traurig, weil ich die Frage noch nie bestellt bekommen habe und erst mal begreife, dass ich wirklich auf mich allein gestellt war. Ja. Und die Frage zu beantworten seit diesem Erlebnis da mit Sweet Dreams, seitdem habe ich das Gefühl, dass ich alleine bin, auch isoliert bin. Mhm. Also so wirklich, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber damals war das schon extremst so. Und selbst es ist ja, dadurch prägt sich ja ein, dass es immer einen Teil gibt, den du nicht zeigen kannst und der nicht verstanden wird. Und sicherlich habe ich dann auch teilweise diesen sexuellen Anteil stärker nach vorne gebracht, weil mit dieser Intelligenz, die ich ja verkörper, und Hellsichtigkeit ist für mich Intelligenz. Also man sagt ja nicht umsonst, der hellste Leuchte auf der Torte. So, oder, und das ist auch so. Ich glaube, wir sind alle hell von Natur aus und wir werden klein und dunkel gemacht durch normative und Gesellschaftssysteme oder durch was auch immer, Religion zum Beispiel. So. Und das war für mich, in der Pubertät war das für mich, dass ich diese Sozialisierungsnormative völlig eklig fand.
Ja? Und trotzdem kann man sich ja nicht davon lösen.
Doch, das war auch dann für die anderen strange. Ich habe mich komplett zurückgezogen, habe dann ganz viel gelesen. Meine Mutter hat immer viel gelesen und ich habe erst mal deren Bücher gelesen. Es waren alles so Frauenromane, wo sich Frauen aus bestimmten schwierigen Situationen oder gewalttätigen Situationen befreit haben, nicht ohne meine Tochter, solche Romane, ganz viel von Frauen, die aber egal in welcher Epoche unterdrückt waren, viele auch mit, eine Buchreihe erinnert mich, die wird mich geprägt, das heißt Die Stimme, da geht es um eine Hellseherin, über mehrere Romane im Mittelalter, das habe ich verschlungen, ja. Mhm. Und, aber dann hat mich die Literatur von meiner Mutter nicht mehr interessiert, weil es immer gleich war. Ja. Mhm. Es war immer dasselbe, meine Frau, die sich aus irgendwas befreit und ich dachte so, maybe you can do that. Also,
aber das scheint ja eine Verbindung zwischen euch gewesen
meine
zu sein.
Meine Mutter und ich, wir haben eine starke Verbindung. Ich meine, ja, guck mal, bis 8 war ich wirklich das Mami-Söhnchen. Ja. Ich kenne natürlich auch alles von meiner Mutter. Meine Mutter hat natürlich auch Anteile, die nur ich gesehen habe. Ja, also auch, wie ich finde, verschiedene Persönlichkeiten. Also es war auch teilweise der Horror. Ja. Also was ich da miterlebt habe, was zum Beispiel auch mein Vater gar nicht mitgekriegt hat und auch meine Schwester so nicht. Ja. Die hat nur Anteile mitbekommen. Ja. Ja. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen, weil die lebt ja auch noch und das ist schon wirklich, also das kann man nicht in Worte fassen, das ist absoluter Horror teilweise gesehen. Also sag mal, mein Vater war konstant gewalttätig, das war sein Go-To, so, das war sein Mannsein und meine Mutter, die war an sich eine sehr liebevolle, fürsorgliche, was schon zu viel, Glucke und Caring und das ist ihr Wesen, aber wenn die einen Schalter umgelegt hat, Halleluja, das war nicht von dieser Welt. Diabolisch, dämonisch war das. Und das waren wirklich Sachen, wow. Also das hat auch, bis heute ist das auch etwas, was mein tiefstes Vertrauen in Frauen, ins Urvertrauen, das ist erschüttert. Ich hole mir das natürlich wieder zurück. Sicherlich auch mit den tollen Freundinnen, die ich mittlerweile habe, mit denen ich ganz offen über die Dinge sage. Aber Sache, ich habe bis zur Pandemie mit nie jemandem drüber geredet. Weil ich dachte, boah, das kannst du alles gar niemandem erzählen. Also es gibt immer ein hellsichtiges Ding aus der Kindheit. Eins der schlimmsten Sachen, jetzt reden wir aber über sexuelle Gewalt. Ne? Ich war 5, 6 und ich habe auch bis 10 ins Bett gemacht. Und die haben mich zu Psychologen und Ärzten geschafft in der DDR und DDR-Ärzte Horror. Und die haben meinen Eltern erzählt, der verarscht sie. Sie müssen den mal nur richtig verkloppen. Das haben sie getan. Also mein Vater dann, und dann hörte das aber nicht auf. Und dann hat man mich mal untersucht und hat festgestellt, ich habe 3 Nieren auch. Ja, so. Und dann ging es irgendwie darum, mich in ein Krankenhaus zu bringen. Das hat mir meine Mutter erklärt und sofort hatte ich eine Vision. Ich wusste, mir wird was ganz Schlimmes passieren, also ganz viel Gewalt. Ich habe wirklich geschrien, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe meine Mutter angefleht, das nicht zu tun. Und was hat sie gemacht? Also ich kann mittlerweile auch ihre Verzweiflung darin sehen, aber da siehst du mal, wie das Patriarchat funktioniert. Die hat dann ihre Mutter beauftragt, mich in die Klinik zu bringen. Ja? Und in mir zu sagen, das wäre was anderes. Und ich war bei meiner Oma dann Urlaub, Ferien, und die hat gesagt, wir gehen spazieren, und dann war ich in diesem Krankenhaus drin. Und da, was da passiert ist, also auch, ich wurde dort jeden Tag in einer Art von Gewalt gespült, in einem riesengroßen, gefliesten Raum, es gab gar keine Untersuchung, und dann wurde ich halt von 2 Schwestern und 3 Pflegern oder männlichen Leuten dort vergewaltigt, und in einer Art und Weise bis zur Unmacht. Also das war Horror. Und das sind so Sachen, wo ich das nochmal zum Urvertrauen, wo ich denke, mein Gott, ich habe dich angefleht, das nicht zu tun.
Ich habe gerade auch gedacht, wie viele schmerzhafte Vertrauensbrüche das sind. Also,
ongoing.
Also da frage ich mich, wie man überhaupt noch sagen kann, oh ja, also ich mache weiter.
Das frage ich mich auch und ich denke auch, also es ist schön, dass du das so wahrnimmst, das ist auch etwas, was ja kaum jemand von mir weiß. Also zum Beispiel auch mit meiner Schwester, wir versuchen uns immer wieder anzunähern und ich habe manchmal das Gefühl, die glaubt mir das auch alles nicht. Ne? So, und obwohl sie zum Beispiel immer die war, die mich aus der größten Scheiße rausgeholt hat, also wenn gar nichts mehr ging, auch was die Sucht angeht, die hat das natürlich gemerkt. Dann ist sie diejenige gewesen, die mir einen Weg aufgezeigt hat. Nur eine große Schwester eben. Aber wenn es darum geht, wie ich mein Leben lebe und wie ich meine Wahrheit für mich beanspruche, und da bin ich mittlerweile auch absolut schonungslos, weil es ist meine Wahrheit und ich brauche eben keine Validation mehr von außen. Das brauche ich nicht. Aber ich I speak the truth. So. Und ich musste ja damit leben unter Umständen und jetzt müssen die damit leben. Also ich habe auch ganz klar meinen Eltern gesagt, ihr werdet mich nur noch sehen, wenn ihr meine Wahrheit, ihr müsst die nicht akzeptieren. I don't care. Aber ihr müsst sie hören. Und wenn ihr das nicht aushaltet, dann ist das nicht mein Problem.
Ich finde das besonders und weißt du, tragisch.
Warte mal kurz. Mein Therapeut, ich habe einen ganz, ganz tollen Psychologen-Therapeuten und Psychiater, Dr. Zeidler, kann ich Ihnen nur empfehlen. Nee, wirklich. Also das ist ein Glücksgriff. Das musste ja erst mal passieren. Ne?
Liebe Grüße an ihn, gehen raus.
Ja, bitte. Shoutouts zu Dr. Zeidler. Der hat mal was ganz Tolles zu mir gesagt. Er hat gesagt, Herr Patzer, Respekt muss man sich verdienen. Mhm. Ihre Familie, ihre Eltern und ihre Schwester haben sich das nicht verdient. Mhm. Und das, diese Validation zu hören, das war für mich, als ob ein ganz neuer Film anfängt. Mhm. Ja, so. Aber ja, du hast recht, es ist Vertrauensbrüche und Gewalt en masse.
Naja, und auch diese Tragik dahinter, die wichtigsten Menschen in meinem Leben, auch in den ersten Lebensjahren, sich darauf nicht verlassen zu können. Also ich habe dann auch vorhin gedacht, wo hast du denn Schutz und wo hast du denn bedingungslose Liebe erfahren?
Also ich habe nur Schutz und bedingungslose Liebe am Anfang von meiner Mutter bekommen. Das ist so, das weiß ich auch. Mhm. Aber den Preis, den ich dafür zahlen musste, ihr so nah zu sein und ihr Wahnsinn zu sehen und ihre Verleugnung, also sie auch ihr Vater hat mich missbraucht und definitiv auch alle seine Kinder. Und das ist natürlich, der wurde auch immer sehr hoch gehalten, zum Beispiel von meiner Schwester, auch der Lieblingsopa, so, die hat das sicherlich auch nicht erlebt wie ich. Und ich selber habe das ja auch in Frage gestellt, als das war, aber dann hatte ich meine erste Musiktherapie mit 17 und ich weiß nicht, ob du das kennst, da wirst du ja so ganz tief geführt. Mit klassischer Musik. Mhm. Ich bin da hochgeschnipst und habe und dann war das alles wieder da. Und als ich das erste Mal bei einer Hellseherin war und die das eins zu eins mit diesen ganzen Missbräuche und Vergewaltigungen mir erzählt, das war zum ersten Mal, ich bilde mir das nicht ein. Mhm. So, und seit.
Aber ich finde das krass, dass das eine außenstehende Person tut und aber nicht die nahestehenden Personen. Also, dass das verleugnet wird. Also, du als Person, das, was du erlebt hast und das. Finde ich ja super tragisch.
Es ist tragisch und du darfst nicht vergessen, seit ich dann diese, mit 17 war das so, 16, 17, wo ich diese Therapie hatte, ich habe das niemandem gesagt. Also die war ja auch so, da müssen sie mit ihrer Mutter reden. Ich sage, das kann ich nicht. Also ich habe natürlich auch immer die Leute, die das System mit gefüttert und geschützt haben, geschützt. Und dass ich das nicht mehr mache, das ist erst seit der Pandemie so, seit ich in Therapie bin. Und auch seit ich selber, natürlich kannst du dir vorstellen, dass man mit sowas, mit Depressionen rausgeht. Also ich bin mittlerweile auch seit einem Jahr nämlich Microdosing Antidepressiva und bin dankbar ohne Ende, weil ich kann endlich zum ersten Mal mit 47 schlafen. Kannst du dir vorstellen, wenn du so aufwächst, kannst du nicht schlafen. Das ist nicht möglich. Ja, also es geht auch meiner Schwester so, dass wir immer gehört haben, wann steht er auf. Ne? Also der hat drum so ein Rotzgeräusch gemacht im Bad. Allein das war schon, und dann war schon klar, okay, jetzt müssen wir auf Toilette. So, es war eine permanente Angst.
Also ja, und auch so in so einer Anspannung und Angstsituation die ganze Zeit zu leben. Also dieses, auch dieses, mein Leben ist geprägt von Bedrohungen.
Permanent,
und, dass es also lebensgefährlich für mich wird.
Ja,
also du sagst es. So die, um dieses Überleben eigentlich tagtäglich zu kämpfen. Und dann denke ich so, oh, wie krass ist das, wenn das Leben einem so wenig Schönes zeigt?
Ja, das ist Karma, würde ich mal sagen. Und also das ist auch die Hälfte, über die Hälfte meiner Kindheit und Jugend habe ich nicht in meinem Körper verbracht. Also ich erinnere mich auch an ganz viele Momente, Gewaltmomente, wo ich von oben geschaut habe und auch als ich dann mich mal von meiner Mutter abgenabelt habe, so mit 10, und sie dann anders gesehen habe und vom Sockel geholt habe, das war schon auch hart. Also das, da war ich ja dann noch einsamer. Und allerdings muss ich sagen, um die Frage zu beantworten, ich hatte immer, wenn es richtig hardcore wurde, am Wegesrand spirituelle Leute, die mich gesehen haben. Also als ich aus New York wiedergekommen bin, bin ich freiwillig in die Psychiatrie, weil ich dachte ja, ich komme nicht wieder, ne? So, ich wollte wirklich fliehen von meiner Familie so, und war eine Woche später wieder da, weil kein Geld, kein Nix, das war alles schlimm. Und das war auch, ich war dann nur noch apathisch, weil das war ja meine Freiheit und dann hat das nicht geklappt. Und dann bin
zurück
ich
ins Gefängnis sozusagen.
In die Hölle.
Oder das die Hölle.
Meine Hölle. Ja, ist, meine Familie ist definitiv meine Hölle gewesen.
Ja.
Also die ersten 18 Jahre meines Lebens ist ja absolute Hölle gewesen. Ein Albtraum, muss man ehrlich sagen. Und ja, es gab schöne Momente, weil meine Seele so ist. Ich habe gerne getanzt, ich habe gerne gespielt und also getanzt und performt und dies und das. Und aber es wurde immer, kam irgendwas von außen. Also mein Vater zum Beispiel hat es geliebt, wenn ich in meinem Zimmer getanzt habe, Musik gehört habe und tralala und gesungen habe, hat er ganz leise die Tür aufgemacht, um mich dann zu erschrecken.
Oh.
Also Terror, richtiger Terror. Ja. Ja, so. Und und da mache ich eine Psychiatrie und da begegnete mir die erste Person, ich war auch der Älteste mit 18 dort, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da gab es eine Frau, die ist Uta, das war eine Pflegerin oder Erzieherin. Mhm. Und die hat mich eines Tages mal zur Seite genommen. Die hat gesagt, Alex, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Und ist mit mir ins Schwesterzimmer und hat mir diese Kurven gezeigt, die die anfertigen vom Patienten. Mhm. So, und das ist deiner. Und du bist zwar freiwillig hier, aber wenn die hier nicht wollen, dass du gehst, dann gehst du nicht. Mhm. Und wenn du auf der Straße singst und tanzt, dann ist das völlig natürlich und ein Ausdruck von Lebensfreude. Mhm. Aber jetzt verrate ich dir was, du musst clever sein. Mhm. Und die hat mir dann von dem Tag an Bücher gebracht über Buddhismus, über Engel, über Heilung. Mhm. Und das habe ich dann verschlungen. Und das war so... Da ist wahrscheinlich das losgegangen, die Reise, die ich jetzt hatte. Und genau, und dann war das so, dann habe ich das Abitur gemacht, also nicht gemacht, weil ich es dann abgebrochen habe, weil ich ja dann weggegangen bin nach New York. Und dann ging es darum, dass ich eine Ausbildung mache. Ich habe eine Verlagskaufmannsausbildung gemacht in Halle. Und dann kam ich nach Leipzig und habe dort eben angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten und war dann It Boy. Ne? Ich war jetzt super bekannt. Ja. Mein Name damals war Das Luder. Ich war wirklich der, der an der, im Club an der Schlange vorbei ist, Tür auf, oh, das Luder ist da. Mhm. Es gab keine Party ohne mich. Mhm. An der Zeit habe ich meine spirituelle Meisterin kennengelernt, Carina aus Portugal. Mhm. Und die war die erste Person, die mich komplett so gesehen hat, wie ich bin und die mir vor allen Dingen Tools, Techniken und Methoden gegeben hat. Und ich bin sofort abgegangen. Die hat gesagt, ja, noch nie jemanden so erlebt, dem man was gibt. Und ich so, drrr.
Wie war das erste Mal? Also auch bei der Pflegerin klingt das ja so ein bisschen danach, ich werde gesehen, so wie ich bin. Und da ist jemand, der mich vielleicht auch das erste Mal so schätzt, wie ich bin. Wie war das für dich?
Na, erstmal war das eine ganz, ganz tolle liebe Seele. Mhm. Also auch, was ich gesehen habe mit meiner Fähigkeit. Mhm. Es ist, man muss auch sagen, die Hellsichtigkeit wird von zwei Sachen bestimmt. Mhm. Geht es mir gut, sehe ich natürlich auch. Ist die Schwingung höher, sehe ich anders. Geht es mir nicht gut, sehe ich natürlich nur niedrig schwingende Sachen, Probleme und so weiter. Also erklärt auch, warum ich am Tag mindestens 1 bis 2 Stunden Selbstfürsorge überhaupt im Körper zu sein.
Absolut.
Weil das ist zum Beispiel, das ist meine Verantwortung meinen Kunden gegenüber. Yeah. Abgesehen von mir selbst.
Ja. Yeah. Ne? Yeah. So.
Und die war eine ganz, ganz liebe Seele, die ich auch bewundert habe. Die hatte 4 Kinder, noch eine Pflegekinder. Also wirklich eine Seele. Mhm. Und wie war das? Für mich war, glaube ich, das Essentiellste, und das ist bis heute so, dass ich was zu tun bekommen habe, was mir nützt. Ja, ich habe ja auch schon sehr früh gearbeitet, seit ich 10 bin. Und auch so Ausbeutung für kein Geld, für Erniedrigung, Demütigung. Und das war eine Arbeit, das war Self-Work. Also ich habe mit, ja, eigentlich mit 18 schon mit Self-Work angefangen. Und ich denke, das ist die Foundation gewesen für das, was ich heute mache.
Mhm. So. Mir kam gerade das Bild, ich würde das gerne mit dir teilen. Du kannst mal gucken, ob das irgendwie für dich passt oder nicht. Genau. Ich hatte so dieses Bild, irgendwie so diese ersten 18 Jahre, die ganze Zeit unter Wasser gedrückt zu werden, eine Welle nach der anderen. Und ich hatte die ganze
Welle
Zeit.
Ist so das
dieses,
nicht.
Nee, so dieses Wasser, was so dich unterdrückt und auch nach unten.
Wenn ich
dir ein
Bild geben kann, Spießrutenlauf.
Spießrutenlauf.
Das ist es.
Ja, nee, weil ich hatte dieses, also weil das Bild kam, weil dieses, das erste Mal aufatmen können, das erste Mal vielleicht wieder atmen zu können.
Das, ja, ich versuche das gerade zu fühlen, was das war, das gesehen zu werden. Für mich war das so, glaube ich schon, die Welt hat sich da für mich geöffnet. Mm. So würde ich das sehen.
Ja.
Also ich meine, das war ja auch das erste Mal, wo ich, du darfst ja nicht vergessen, obwohl ich so eine grausame, brutale Familie habe, die haben mich natürlich auch extrem kontrolliert, die wollten nicht, dass ich gehe.
Ja.
Das ist ja auch diese Zwiespalt gewesen. Mhm. Ich habe diesen krassen, unempathischen, brutalen, sadistischen Vater gehabt, der und narzisstisch gestörten Vater, so, der mich eigentlich nur fertig gemacht hat und auch meine Schwester. Mhm. Und dann hatte ich diese überkontrollierende und gluckenhafte und umsorgende Mutter. Also völligst diese Extreme, ja. Mhm. So, und immer, wenn ich da von dem einen fliehen wollte, kam die und hat mich wieder zurückgeholt. Und auch als ich ausgezogen bin, meine Mutter konnte nicht loslassen. Ich glaube, jetzt kann die das. Mhm. So, oder seit ich Vater bin, die ist jede Woche gekommen mit dem Auto voller Essen. Und ich sagte, gib das meiner Schwester, die braucht das mehr. Ja. So, also auch, Die haben auch immer gedacht, ich könnte nicht leben. Mhm. Ne? So, und,
ja, eigentlich haben sie auch alles dafür getan, dass du nicht lebensfähig bist.
Ja, it turns out, also, ich lebe besser als die.
Genau, also. Aber ne, das war ja so in ihrer Welt wahrscheinlich, wir haben alles dafür getan, dass du nicht lebensfähig bist. Deswegen musst du doch eigentlich von uns.
So habe ich es noch nicht gesehen, aber du hast recht, ja, ja, wahrscheinlich. Also in ihrer Naivität.
In ihrer Naivität, natürlich.
Ich denke nicht, dass sie das reflektiert haben.
Nee, gar nicht, aber so.
Ja. Und genau das, und dann kommt auch immer zu, dass meine Schwester mich bekämpft hat. Die ist immer neidisch auf mich gewesen, die hat mir alles nicht gegönnt. Ich glaube jetzt, irgendwann hat die mal begriffen, dass auch dadurch, dass ich viel näher an der Mutter war, habe ich natürlich auch viel mehr abgekriegt. Also da, als ich das mal gesagt habe, okay, du hast wahrscheinlich so, so, und dann ist sie eben auch hetero und normativ und ich bin ja, und meine Schwester ist eher ruhig, ja, so. Und ich bin natürlich laut und nach vorne, wenn ich on bin. Ich habe natürlich auch das andere. Ich kann auch sehr gut alleine und zurückgezogen sein. Ja. Aber nochmal zu der Frau, zu der Uta. Das war wirklich, die hat mir die Welt geöffnet. Die hat mir einen Vorhang aufgemacht. So, und das...
Das Gefängnistor geöffnet.
Ja, also ich habe es, aber du sagst Gefängnis, ich habe das gar nicht so gesehen. Ich finde die Hölle besser. So, also ich weiß auch, dass zum Beispiel, apropos Gefängnis, meine Schwester und ich, wie oft wir in den Wald gerannt sind und abgehauen sind, als wir die Gaststätte hatten, wenn der da seinen Tobsuchtsanfall hatte. Ich glaube, auch das wollte meine Schwester alleine machen. Und dann kam ich irgendwie, die saß auf irgendeinem Baum mit und ja. Und dann so waren wir dort. Und dann der Moment, wenn meine Mutter in den Wald reinkam und geschrien haben als Bayerin, alle Nadeln vom Baum gefallen. Also, wirklich so, also die hat einen Schrei drauf.
Ich musste bei Kontrolle an Gefängnis eben denken. Deswegen ist mir das so.
Und Sarah, ich musste die Tage mal reinfühlen. Ich habe es selber nie so gesehen, aber...
Ja. Das ist ja auch nur mein Bild, ne? Das muss ja gar nicht für dich stimmen. Aber ich habe so gedacht, oh krass, was da...
Also Gefängnis stimmt zum Beispiel insofern, nur mal ein Beispiel, als wir rübergezogen sind und ich so geschockt war, dass er dann doch wieder so ist, durften wir nicht, weil die Gaststätte gerade gebaut wurde und so weiter, wir durften nicht weggehen. Wir mussten auf Abruf bereit in der Wohnung sitzen und wir durften weder in die Stadt noch irgendwas. Also es war auch so, ich hatte immer das Gefühl, dass wir Sklaven waren. Also mein Gefühl war, dass wir ausgebeutet werden in jeglicher Hinsicht.
Absolut.
Und dass das als normal empfunden wurde und dass auch mein Vater es als normal empfunden hat, Gewalt als Liebe zu verkaufen. Na, wir beide wissen, es gibt keine Liebe mit Gewalt, das gibt es nicht. So. Ja. Und allein das mir, dieses Verständnis zurückzuholen, also ich bin ja dann auch die Welt und ich habe Männer abgrundtief gehasst, abgrundtief. Verständlich. Und gleichzeitig stand ich auf die und das war Macht. Also ich wollte Macht über Männer, auch der Grund, warum ich mit 19 das erste Mal angeschafft habe. Ja. Und es war für mich Macht über Männer, Sex und Macht. Und ich hatte die Macht auch. Also,
und das erste Mal ja auch. Also ich musste auch bei Gefängnis, glaube ich, eher auch an so ein inneres Denken, immer in dieser Fremdbestimmung gefangen und immer in der Selbstbestimmung ja absolut beschnitten. Und das erste
Und trotzdem habe ich ja nie aufgehört, mich selbst
zu schützen. Genau, das ist ja das Spannende. Genau.
Im Gegenteil, umso stärker das innerlich wurde, umso mehr, ich habe mich nie angepasst. Meine Schwester ist zum Beispiel genau, sie hat sich immer sehr angepasst und leidet da auch drunter.
Ja.
Also, ne? Ja. Während ich zum Beispiel nie, never ever. Also umso mehr die mich gezwungen haben, auch umso mehr Gewalt von meinem Vater kam, umso mehr bin ich dagegen. So, und das hat ihn natürlich auch wahnsinnig gemacht, ne? Aber hey, der ist ja sowieso wahnsinnig, also von daher.
Nee. Gab es so Momente, in denen du machtvoll zurückschlagen wolltest?
Oh ja, ich stand mit 8 Jahren mit einem riesen Küchenmesser neben meinem Vater sein Bett und wollte ihn töten.
Oh, krass, ja.
Und ich stand schon so da, ne? Messer über meinem Kopf. Und dann habe ich ihn angeguckt, wie er schläft. Und er sah ja aus wie ein Engel. Und ich dachte so, ich kann keinen Engel töten, das geht nicht.
Ja, so. Krass.
Ja. Also klar, ich habe mir ständig gewünscht, dem würde was passieren. Was ich in meinem Bett gelegen habe, geweint habe und gehofft hat, mich würde das Jugendamt abholen oder irgendjemand. Ich dachte immer, das können nicht meine Eltern sein. So gehen Eltern nicht mit Kindern um. Also the amount of oceans that I've cried. Also das ist schon, that's what it is. So, ich frage mich gerade, ob es auch was Schönes gab. Es gab auch schöne Momente, ne? Schöne Momente waren für mich immer, wenn ich mit meiner Mutter allein war und ihren Freundinnen und meiner Tante, also meinem Vater, seine jüngste Tante Heide Rose, weil die war auch crazy. Ja, die lebt leider nicht mehr. Und sie war Bette Midler, kennst du Bette Midler? Die Schauspielerin mit den roten Haaren?
Ja.
So, ja. So ist sie gewesen. Mhm. Und also wirklich, I lived. So, und die war auch tänzerisch, die war auch, mhm. auch das Kind, was immer gestört hat als Jüngstes, so mhm. mit ihren Ansichten. Mhm. So das, sowas, das hatte ich dann schon. Mhm. Aber die Wahrheit ist, dass wirklich Peace in der Kindheit hatte ich noch in der Natur. Mhm. Also es gab. Gab da niemanden, an den meine Oma mütterlicherseits, also Oma Poldi aus Österreich, Leopoldine, die war generell so eine very kind soul und die war, die hat mir zum Beispiel auch ganz viel, ich glaube, die hat auch mein Schwulsein auf eine andere Art erkannt, die hat mir ganz viel alte Filme mit den ganzen Diven und so und das hat die und die hat immer geraucht, das fand ich auch immer cool und die war so ganz ruhig und dann und die so wie eine Schmähjumme, so und das und die hat auch immer gekocht und das, also die war nie, da gab es nie Gewalt oder so, also die war immer gütig, liebevoll, war auch die Lieblingsoma von meiner Schwester, ne? Und ihr Mann war eben der mich auch missbraucht hat, so und die war lieb, also es war die einzige in dieser ganzen Familie, die lieb zu mir war, die war aber zu allen auch lieb, aber die mich auch so gelassen hat, so das muss ich schon sagen, also das war die einzige, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die, wo ich mich auch sicher gefühlt habe.
Ja.
Und geborgen. Ja, das war die einzige. Wir
hatten vorhin kurz das Thema Schutz und Liebe wahrscheinlich da.
Geborgen habe ich mich bei ihr gefühlt. Ja. So, also was ich nie hatte bis auf da, ist Geborgenheit.
Ja.
So, und die ich von meiner Mutter bekommen habe, die Situation will ich nicht erzählen, weil das, wie gesagt, die lebt noch und das ist too much. Das will ich ja nicht antun. Das war so schlimm, dass für mich auch immer in mir drin war, sobald ich vertraue und mich gehen lasse, werde ich angegriffen. So, das ist das, was, ja. Und so bin ich dann raus und in die Welt und war dann Party und It-Boy.
Und dann ist es ja so, du hast es gerade beschrieben, dann hat sich ja irgendwie das verändert, dass du auf einmal Macht hattest.
Durch das Anschaffen, ja.
Und wie war das?
Oh, das war toll. Das war mega. Also eigentlich war das auch lustig. Ich hatte gerade meine Verlagskaufmannslehre begonnen in Halle und habe damals, gab es noch Anzeigen in Zeitungen. Das war noch D-Mark-Zeit. Ja. Und habe das gelesen. Ich weiß noch die Anzeige. Warum heiraten, wenn man leasen kann? Und ich dachte so, oh, wow. Und, und dann war noch irgendwie noch ein One-Liner drunter. Und dann dachte ich so, und ich war sofort, ging bei mir das Licht an, innerlich so, drrr. Und dann habe ich da angerufen. Ich so, ja, ich rufe ja wegen der Anzeige an und wegen Anschaffen und Callboy sein. Mhm. Genau, Callboy sein. Und dann meinte der, ja, das aber, lies mal die Anzeige vor. Das, und er, das ist die Anzeige für die Freier. Und ich so, oh ja, okay, Entschuldigung. Also, nee, warte mal. Und dann habe ich die getroffen, damals noch im Mövenpick hier auf dem Markt, was jetzt das Alex ist. Ja,
das kenne ich noch.
Ja, ja, und das, da war dann ich hatte eine Chefin, Caroline hieß das, und eben der Bodyguard und der Chauffeur. Und dann habe ich gesagt, was ich will. Und ich habe gesagt, so, okay, ich arbeite nur, wenn ich selbst bestimmen kann, wie. Also wenn ich auch ablehnen kann. Ja? Und ich so, okay. Und dann habe ich das gemacht mit Bodyguard, mit Chauffeur. I loved it. Mit Waffe und so weiter und so fort. Das war cool. Und habe natürlich auch mega verdient. Es ist mir natürlich auch total zu Kopf gestiegen. Das muss man sagen. Mein Ego ist off the roof. Und zumal das ja auch damals war das so. Also ich habe da zum Beispiel nie gefickt oder so. Das war Padding mit Champagner trinken und erzählen im Grunde genommen.
Ja.
Super leicht für dieses Geld.
Ja.
Und natürlich auch, da muss man auch sagen, ich will jetzt noch nicht ins Detail, aber ich hatte natürlich auch Kunden, die wirklich bedeutend in Wirtschaft und Politik waren. Also ich wurde schon auch mit einem Flieger nach Frankfurt geflogen und so weiter und so. Das war natürlich toll. Also.
Ja, und das klingt auch sehr, sehr nach einer großen Freiheit.
Freiheit und ich war jung, weißt du, ich war jung. Man muss ja immer sagen, was ist selbstbestimmtes Sexwork? Wir reden jetzt hier nicht von Menschenhandel oder Prostitution, sondern von Sexwork.
Ja.
So, und da geht es immer darum, wie, das kennst du als Frau auch mit Männern, du hast etwas, was die nicht haben und gibst ihnen das und andersrum. Es ist ein Tauschgeschäft, ja, und in dem Falle war es Jugend und ich sah natürlich auch super hot aus. Ich meine, ich sehe jetzt auch noch hot aus, aber damals ganz anders. Skinny Bitch, blondierte Haare, Pelzmantel, so und ich war auch richtig so, ne? So und natürlich auch super bitchy, so und I loved it, also ich habe das so geliebt, das war für mich, ja.
Warum hast du das so geliebt, was hatte das für eine Bedeutung für dich und was war, Also wenn du dem jetzt beiden ein Bild geben würdest, einmal, ne, du hattest vorhin schon Hölle gesagt und jetzt dieses krasse Bitchy sein, wenn man das jetzt auf so einen, ne, so ein Bild an die Wand packen würde.
Miroboard?
Nee, tatsächlich auf eine Leinwand packen würde. Wie wird, was würdest du da drauf packen?
Macht. Macht.
Macht?
Ja.
Also, wie würde die aussehen, wenn die jetzt in den Bild, es kann abstrakt sein, aber es kann auch
es ist nicht so, dass ich Macht über die Männer hatte, das will ich nicht sagen, aber ich habe sofort gemerkt, dass ich in den Raum räumen kann und bestimmen kann, nur durch Dasein, nur durch meine Art, wie ich bin, wie ich mich bewege, wie ich kommuniziere, dass andere Menschen das tun, was ich sage.
Ja.
So, und vor allen Dingen auch mächtige Männer, also einflussreiche Männer. Ne? Ich hatte natürlich alles vom Lehrer, der sich das zusammengespart hat, bis eben, ich will jetzt nicht die Banken sagen, und so weiter und so fort, ne? Bis hin zu Stadträten, also blablabla, da war alles dabei. Ja. Und Macht, das war einfach Macht. Ich glaube, das war der Beginn, wo ich begriffen habe, ich kann mein Leben gestalten, wie ich will. Und vor allen Dingen mit Sachen, wo die Gesellschaft negativ drauf guckt. Ja. Und das Ding ist, ich habe schon als Kind, du weißt ja, dass Huren in Film und Fernsehen immer als Opfer dargestellt. Das ist immer die erste Leiche oder die zerstörteste Existenz von allen. Mhm. Und schon als Kind, wenn ich das gesehen habe, habe ich das nie gedacht. Mhm. Ich habe da immer drauf geguckt, oh wow, das will ich auch, das ist Macht. Das ist Macht. Das war mir immer klar, ich habe die immer als wie Priesterinnen gesehen, ja, oder Göttinnen oder so. Und für mich, und darf nicht vergessen, meine Familie war so gerade väterlicherseits ein bisschen gegen das Regime und wir hatten Restaurants und da wir waren im Kulturbetrieb tätig und da hattest du natürlich auch Escorts und also ich habe schon auch Huren kennengelernt zur DDR-Zeiten, das war nicht Sound, aber ich habe das natürlich gemerkt, waren übrigens die einzigen, die immer liebevoll mit mir umgegangen sind, immer.
Ja.
Ja, also die mich nie, die auch mich gesehen haben, sofort wussten, was ich bin und die liebevoll zu mir waren. Ne? So. Und das war einfach Gestaltungsmacht. Ja, und natürlich Geld. Also come on. Und ich finde, einen Orgasmus zu haben und Geld dabei zu verdienen, ist doch eine der tollsten Kombinationen, die es gibt. Also ich finde das. Und nach wie vor bin ich ein großer Fan, wenn man weiß, wie es geht. Und man muss natürlich selbstbestimmt sein von Sex sells. Es ist nun mal das, was sells. Und jede Beziehung auch, jede heteronormative Beziehung geht auch damit los. Du sellst etwas von dir. Ja. Und reden wir mal vom Patriarchat. Du sellst deine Sexualität, most of all, your Gebärmutter. It is what it is. Und ich hatte halt immer auch die Leute im Milieu. Das ist ja tiefstes Milieu damals gewesen. Mhm. Also das ist schon noch, das war noch die Zeit, als die Deutschen noch den Sexwork-Markt und auch Menschenhandel bestimmt haben in Leipzig. Und das war gerade die Zeit, als die Kroaten und die Asiaten auf den Markt kamen. Also es war schon auch Krieg. Also ich habe schon auch Schießereien miterlebt und so weiter und so fort. Also das war schon, aber auch die Tatsache, Sarah, also mit einem Chauffeur abgeholt werden, der eine Waffe hat, der wartet, während du arbeitest. Ja. Also das hatte schon was.
Das klingt filmreif.
Hollywood war das für mich. That was the dream. Das war
da ist New York dann nach Leipzig gekommen, sozusagen, so ein bisschen.
Ich sag's mal so, wer es in Leipzig schafft, schafft überall auf dieser Welt. So sehe ich das mittlerweile, weißt du? Ja. New York, what?
Ja. Du hast aber auch gesagt, das Ganze ist dir ganz schön zu Kopf gestiegen. Absolutely.
Ich habe gemerkt, also ich hatte ja dann auch noch meine Freunde und so weiter und bin dann natürlich auch super bitchy gewesen zu denen und so nach dem Motto, ja, da kommst du nie hin, wo ich bin. Und allerdings muss man auch fairerweise sagen, also meine Seele war nie weg. Ich habe dann auch das gar nicht so lange gemacht und habe dann aufgehört, weil ich mich verliebt habe in den, in den Dude. Und natürlich war mir klar, dass die Gesellschaft, egal auch schwule Männer, niemals akzeptieren wird, wenn du selbstbestimmt Sex mitmachst. Auch wenn du es aus Not machst, aus Beschaffungskriminalität, aus Armut, oh ja, dann haben wir Mitleid mit dir. Und für mich war das Gegenteil. Yeah. I did it because I want it. I want it, I got it. Und das war das. Und das habe ich nicht erwartet. Ich war ganz doll schlimm in den verliebt und habe das dann eben auch geändert. Das hat auch nicht geklappt. Der hat auch ziemlich gelogen. So Jahre später kam er, ob ich ihm nicht die Kontakte von meiner Geldprobleme hat vermitteln können. Ich so, fuck you. Genau. Und also gemerkt habe ich, dass Sexwork und Liebe lässt sich natürlich nicht vereinbaren. Und ich wusste auch, dass das eine Inszenierung ist. mir war sofort klar, dass ich, was ich da mache, dass ich ganz anders privat bin.
Ja.
Dass das ist wirklich wie ein Schauspiel, es ist ein Roleplay, Punkt.
Ja. So. Ja.
Und du weißt, ich bin ein großer Fan von Roleplay, auch gerade in der Systemik. Ja. Mhm. Das ist ja ein Hauptteil meiner Arbeit jetzt auch. Mhm. Und so war es eben auch dort.
Ja.
Und es ist auch ein Spiel, gerade wenn du auch so mit so mächtigen Männern zusammen bist, oftmals geht es da auch nicht um Sex oder so. Es geht darum, dass sie auch zeigen wollen, wie so Tiere, die ihr Federkleid aufmachen oder so. Die wollen halt angeben und wollen eben auch zeigen,
gesehen werden,
was sie haben. Und dieses Machtspiel, natürlich wollen die auch, dass du ein bisschen einknickst, was ich natürlich nie habe, aber das kann man ja spielen. Und dann hast du aber auch das andere... Menschen, die so gut wie keine Berührung und Nähe bekommen und aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich schon auch damals schon gemerkt, aber eigentlich ist das ein sehr humaner Job.
Mhm.
So, und da ist auch und das ist auch Macht, wenn du das begreifst, weißt du?
Mhm.
So, wir denken immer, Macht ist was über, patriarchalisch gedacht, Macht über oder es ist missbräuchlich.
Ja.
Nee, ich habe schon immer begriffen, dass Macht konzentrisch ist.
Ja.
Also,
ja.
Da, ich bin halt unter Frauen groß geworden, wie du merkst.
Ja. Wie war das zu der Zeit, als du gemerkt hast, ah, okay, mein Leben kriegt eine Wendung? Hast du das, was du erlebt hast, deine Vergangenheit für eine Zeit lang ausblenden oder hinter dir lassen
Absolut.
Können? Okay,
das hat nicht stattgefunden. Ich bin von zu Hause weg, habe den ersten Partner getroffen, der Drogen noch selbst hergestellt hat.
Ah, krass.
Ja, so, zusammen mit anderen Leuten. Und dann war ich auch so voll auf dem Truck, so, MDMA und so weiter, Party, tralala. Ich wollte einfach nur leben. Ich habe angefangen zu leben, Party gemacht. Ich war wirklich ein Partyluder vom Herrn. Nebenbei habe ich Abitur gemacht, nebenbei habe ich Theater gespielt, nebenbei habe ich meinen AIDS-kranken Mitbewohner gepflegt und denen das Leben gerettet, also und den zurück nach Amerika gebracht. Und heute verstehe ich manchmal gar nicht, wann ich das alles gemacht habe und wie ich das gemacht habe.
Mhm.
Weil ich war ja ständig auch im Tee, also zumindest bekifft und angetrunken.
Mhm.
Ich habe in die Gotschestraße hoch und runter gearbeitet. Ne? Macapon, das ist jetzt, glaube ich, der Bürgeramt oder wie es da heißt. So ist Macapon, dann Luise, dann ist Barcelona, Letterman, so all die Sachen. Ich habe wirklich da, ich war dann in der Gastronomie und habe das gemacht, wo ich herkam und was ich gehasst habe. Ich hatte
krass.
Gastronomie gehasst, weil ich hatte ja nichts Schönes damit. Ich war ganz schlechter Kellner. Ich war super bitchy. Immer so, die Leute haben das aber geliebt. Also ich wurde auch engagiert von Restaurants, weil ich so polarisierend war. Die wussten, wenn der da ist, reden die Leute drüber. And they did. So. Also ich war halt auch, ich hatte einen riesen Freundeskreis, also ich war wirklich bekannt. So. Und ich wusste aber immer, dass ich das nur bis 30 machen werde, weil ich habe ja aus Erfahrung gesehen, was mit Leuten passiert, die über 30 in der Gastro bleiben. Und mal, by the way, die Leute denken immer, das ist easy, ist eines der härtesten Jobs,
die es gibt. Auf jeden Fall.
Physisch, emotional, mental. Psychisch und du bist in einem Restaurant immer auch der psychische Müll und der soziale Mülleimer von Menschen und Pressure, du musst ja deliveren in Zeitdruck, also das ist echt hardcore, auch diese Bewegung hier nach vorne rennen, das hat über 10 Jahre gedauert, dass ich das rausgekriegt habe, ne? So, ich meine, seit meiner Kindheit kenne ich das, und also das war schon, meine 20er waren frei, aber auch ziemlich restless, also ich war auch super aggressiv. Ja, also ich war ganz wild und...
Na, und es gab ja mit Sicherheit auch Seiten, die du nicht gezeigt hast, wenn du deine Vergangenheit hinter dir gelassen hast und auch erstmal raus aus diesem Familiensystem, habe ich gesagt, gab es da Seiten, die keinen Platz finden
durften? Doch, ich habe die schon auch in diesen großen Gruppen gezeigt, aber das gab kein Verständnis, also da wurde ich dann gemobbt, weil man wollte eben diesen Party-Alex und dann auch den Sex-Alex, also ich war natürlich auch wirklich... ich hatte jeden zweiten Tag Sex, also ich habe auch ganz viele Liebhaber gehabt, also die standen wirklich Schlange.
Ja.
So. Es war auch so, wenn wir mussten ja dann noch in Clubs gehen und ausgehen oder in Bars, wenn wir jemanden daten wollten.
Ja.
Und das war für mich easy game. Ich bin in den Club rein, habe gespottet, das hat keine 3 Minuten gedauert.
Mhm.
Oder ich bin auf die Tanzfläche und habe Buddy, Buddy, Buddy. Und dann war natürlich auch klar, was los ist. Also waren auch immer die alle mit von so, Gott, geht das schnell mit dir? So, ich weiß halt, was ich will.
Ja.
So. Also ich denke, das war da, aber ich habe wieder mal demonstriert bekommen, oh nee, den wollen wir nicht, das ist so anstrengend.
Ja, genau, so. Aber wie war denn das? Aber ich stelle mir das, also einerseits, ne, das klingt sehr frei und alles sehr spaßig und andererseits denke ich so, okay, gut, aber das, worauf es ja vielleicht wirklich ankommt, diese Nähe und diese Verbundenheit und diese Verletzlichkeit, die hatte ja gar keinen Platz.
Nein, die hatte keinen Platz. Also ich habe mich natürlich auch immer dolle viel verliebt, ja. Lag aber bestimmt auch an den vielen Rauschmitteln, die da gekickt haben. So, und ich war auch ins Verliebtsein verliebt und habe das immer relativ gut aufrechterhalten. Und die Männer mussten gehen, wenn das weg war. Also so nach 3, 6 oder 9 Monaten spätestens. Und da standen schon die nächsten in der Pipeline, ja. So, und nee, also das kam nicht raus.
Also es war alles so ein bisschen alles an der Oberfläche, aber diese Tiefe.
Ich denke schon, dass die Tiefe da war, aber sie war eben bottled up. Also die war, die war in prison, würde ich sagen. Das schon, auf jeden Fall. Es gab Momente, wo das rauskam. Aber aus heutiger Sicht, aus meiner nüchternen Sicht, weiß ich ja auch, selbst wenn du nur kiffst, du tust Dinge, die du nüchtern definitiv nicht tun würdest. Und du fällst vor allen Dingen Entscheidungen, die so hirnrissig sind.
Ja.
Ich stehe zu dieser Phase, ne? Aber aus heutiger Sicht denke ich mir, oh mein Gott, ja. Und auch die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, würde ich heute nie machen. Also und dann bin ich ja Vater geworden mit 30. Also, du musst mal vorweg sagen, ich habe mit 16, 17 immer von Frieda geträumt. Immer derselbe Traum, wusste nicht, was das ist, wer das ist, und bin immer mit einem unglaublichen Gefühl, du kennst das als Mutter, wenn du nur noch Seele bist, ja, und es keine Begrenzung mehr gibt. Und so bin ich immer aufgewacht und dachte, was soll das? Und nach einem Jahr, auch immer, es war immer eine Erscheinung, die stand so da, wütend, so, und dann nach einem Jahr bin ich aufgewacht und dachte so, ist möglicherweise meine Tochter. Und träume nochmal von ihr, und da spricht es ja so, endlich hast du es geschnallt, Papa. Ja. Und ich wusste auch immer, dass ich ein Kind haben werde. Ich wusste auch, das habe ich auch allen Männern gesagt. Und die haben mich da auch ausgelacht, so, nein, ich weiß es. Und dann habe ich 2004 eine Silvesterparty gegeben, das erste und einzige Mal in Full Drag. Und da wurde ich gefragt, ob ich Vater werden will. Und ich natürlich besoffen, wie ich war, gesagt, ja. Und dann eine Woche später die Mutter getroffen, und da war das klar. Und ich wusste aber, dass ich von dieser Gastro-Szene und dieser Party-Szene, ich war schon abhängig geworden, muss man sagen. Auch das Geld verdienen. Ich dachte auch damals, das ist wahnsinnig viel Geld, 5 Euro plus Trinkgeld. Kann man heute nur lachen, ne? So, aber ja. Und ich wusste, dass ich habe zuletzt in der Luca Bar gearbeitet, jetzt ist R10. Und habe da auch gerne gearbeitet. Habe extra auch schon keine Nachtdienst mehr gemacht, nur noch vormittags, um eben nicht mehr in diesem Alkohol-Dings und tralala und
ne, dieses. War das so einfach, auszusteigen und zu sagen, okay, gut, ich.
Nee, die Story geht weiter.
Also, ja.
Also das zu ändern, nur noch vormittags zu arbeiten, war schon sehr gut. Ja, so, und weil alle haben getrunken. Ja, und wir waren ja auch in der Luca Bar auch sehr bekannt, die Angestellten, dass wir eben gute Kontakte zu den Gästen haben. Also wir waren wirklich auch eine Bar, die von Stammkunden gelebt haben, die jeden Tag gekommen sind. So, und es waren schon auch so die Originale in Leipzig, ja, so. Und toll auch. Es war wirklich, also da muss man auch wirklich sagen, es war schön, auch mit Stefan Franczek, der auch übrigens die Barcelona designt hat, ja. Also es war schon auch toll, auch als Chef, und er war auch sehr menschlich, fand ich. Und dann kam aber Frieda war unterwegs, und dann war mir klar, no, you can't do that anymore, weil ich bin ja in einem Restaurant aufgewacht, wachsen, und das war das Letzte, was ich meinem Kind antun wollte, diese Energie. Und dann bin ich halt ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht und bin Yoga Therapeut und Yoga-Lehrer und Pilates-Trainer geworden und habe das dann gemacht und hatte dann eben auch mein Yoga-Studium, Pilates-Studium. Actually, das war das, wo wir gerade drin sitzen. Ruhepol. So, und dann, genau, und dann ging die Reise da los. Dann war ich 10 Jahre Fitness-Trainer und Schubido. Und die Frage zu beantworten mit der Abhängigkeit, mit dem Vatersein, aber ich habe zwar während der Schwangerschaft begriffen, es gab mal eine Szene, da saß ich wieder zu Hause, hatte wieder Rotwein getrunken und einen geraucht, gekifft. Ich sagte, so Alex, jetzt lehnst du dich mal zurück und abstrahierst mal, wie du in 10 Jahren leben wirst von jetzt an. Völlig naiv. Lehn mich zurück, ziehe, das Bild baut sich auf, und ich sah wirklich das, was ich am meisten ablehnte. Einen sich selbst bemitleidenden Alkoholiker, also die ich in meiner Kindheit bedient habe. Und ich, das erste Mal in meinem Leben, da hatte ich noch Haare, dass ich so wirklich so und mir die Haare zu Berge standen. Und es war wirklich so, und schlagartig von dem Tag an habe ich mich 2 Monate runtergetrunken, habe wirklich das gelassen. Aber danach, dann auch als Frieda da war, bin aus der Partyszene raus, wirklich alles gecuttet. Und habe dann die Drogen mit Sex verknüpft. Und dann wurde ich Crystal Meth abhängig.
Na, krass.
Ja, ja. Das war dann...
Da war dann Frieda schon da?
Da war Frieda da. Ich bin quasi... Frieda ist mit einem Addicted Daddy groß geworden.
Ja.
Und das auch ab 12 war das, habe ich das dann auch mit ihr besprochen. Ne?
Ja, so. Ja.
Weil als sie klein war... Also im Grunde genommen hat die mich immer erlebt, wenn ich am Runterkommen war.
Krass. Also das, was du eigentlich vermeiden wolltest...
Nee, das sehe ich heute anders, okay, weil ich habe trotz all dem das geschafft, als dass ich mit meiner Tochter, und dafür habe ich ja auch gekämpft, also ich musste auch sehr um meine Tochter kämpfen. Die Mutter wüssten das nicht, dass ich so war. Ne? Mhm. Ich sollte namentlich nicht genannt werden, keine finanziellen Verpflichtungen und keine, und so, wie stark die Bindung zum Kind ist, läge an mir.
Ja, ja.
Was ich nicht wusste... Das habe ich erst vor 2-3 Jahren rausgekriegt. Warum namentlich nicht genannt? Damit die Partnerin das Kind adoptieren kann.
So. Mhm.
Auch hier hat mir meine Hellsichtigkeit geholfen. Mhm. Meine spirituelle Meisterin hat gesagt, Alex, du gehst mal zu meiner besten Freundin, die ist Familienmediatorin, und lässt dich mal beraten. Und die hat die Frau, und da war ich noch ganz anders drauf. Also ich war wirklich skinny, ganz wild und immer ganz fahrig auch und immer so wuh und völlig unüberlegt auch. Und die hat mich gefragt, Alex, was ist, wenn die Mutter, wenn du, das Kind ist da und du bist total verliebt in das Kind und die Mutter will nicht, dass du das siehst.
Mhm.
Und da habe ich spontan gesagt, da wäre ich wahnsinnig. Mhm. Und in dem Moment sehe ich im Augenwinkel, also wirklich so, wie die siegessicher lacht, die Mutter. Und da dachte ich mir so, oh, she's not telling the truth.
Mhm.
Und von dem Moment an war klar, okay, ich lasse die Vaterschaft anerkennen.
Mhm.
Das habe ich denen aber auch nicht gesagt. Sondern wirklich, das Kind war da und 2 Tage später bin ich nicht so, ich gehe heute die Vaterschaft anerkennen lassen. Und da war, die Mutter hat mich da auch hingefahren.
Mhm.
Und das war natürlich dann problematisch, weil ihre Rechnung ging nicht auf. Das wurde aber auch nie kommuniziert. Würde ich mich jetzt in sie versetzen, kann ich das verstehen?
Mhm.
Ja, so. Aber es wurde eben nicht kommuniziert und ich musste wirklich um jede Sekunde. Also die haben das Leben schon richtig schwer gemacht.
Mhm.
So, also nicht zur Hölle, aber... Ich lasse mich ja nie erniedrigen von Nürken, von niemandem.
Ja.
Aber für mein Kind habe ich das 10 Jahre lang gemacht und gedemütigen lassen. Weil, und dann nach 10 Jahren habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und dann ging der Kampf los. Und das war dann auch schon
hart. Wieder ein Kampf.
Total.
Also es ist ja wieder und immer wieder ein Kampf.
Ja. Ja, und meine Selbstbestimmungsrechte als Vater auch.
Ja.
Und ich fand das auch sehr... Also die reden auch nicht mit mir. Ne? Also ich bin da auch total schlimm dann gewesen. Also in mir kamen Sachen raus, da gebe ich auch ehrlich zu, dass definitiv auch die Mutter meinen Mutterhass und Frauenhass abgekriegt hat. Und definitiv. Also da gibt es nichts schön zu reden. Und das habe ich auch mit Frieda, ich habe dir das auch gesagt, pass auf Frieda, Jahre später noch, ich sage, das, was ich da getan habe, auch gesagt habe, auch vor dir, ist nicht in Ordnung.
Mhm.
Die so, oh Papa, das habe ich doch längst vergessen. Ich so, nee, darum geht es nicht.
Mhm.
Ich will, dass du begreifst, dass die Probleme, die ich hatte mit deiner Mutter, sind unsere. Das gibt mir nicht das Recht, vor dir über deine weibliche Ahnenlinie so zu reden.
Mhm.
Ja, so, so läuft das nicht.
Ja.
So. Und ich finde, das ist das Mindeste als Erwachsener, als Vater, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Denn wenn du nicht begreifst, dass Männer fehlbar sind.
Mhm.
Weil du hast keine anderen Männer um dich herum, dein Opa noch, aber der war ja dann auch schon tot. Ne?
Mhm.
So, und also ich habe da ganz viel auch vor Frieda immer wieder klargestellt. Und trotz Sucht habe ich eine ganz, ganz vertrauensvolle Beziehung zu meiner Tochter aufgebaut, weil immer hier, immer auf Augenhöhe und völligst anti-patriarchal. Also ich gebe dir ein Beispiel. Mit 4 saß die vor mir. Und macht einen auf niedlich. Oh, Papi, kann ich bitte? Ich so, stopp. Also du bist mein Kind, ich habe dich bewusst gezeugt. Du musst nie einen auf niedlich machen oder betteln. Du sagst, was du willst, deutlich. Und dann kriegst du das. Und wenn du es nicht kriegst, dann findest du es raus, wie du das selber besorgen kannst. Und wenn du das nicht checkst, dann fragst du mich. Okay, Papa. Ich so, now you got it. So, oder Geld, die wollte Taschengeld. Ist ja kein Taschengeld. Dann bin ich so, ja. Erledigt. Und dann kam sie nach 2 Monaten wieder, Papa, ich habe dich doch gefragt, ob Taschengeld ist. Du bist eine Frau, glaubst du, dir gibt irgendjemand auf dieser Welt Geld, einfach so, weil du drum bittest? Never. Be a permanent gentle pain in the ass of somebody and you get what you want. Okay. So, Hand auf gar nicht, so, now you got it. So, solche Sachen. Also ganz viel in der kurzen Zeit, in der wir immer waren, war zum Beispiel auch nach 4 Jahren, ich wollte natürlich auch der Super-Daddy sein, also bei mir ging dasselbe Programm wie bei den Heten los und wollte auch meine Gay, Perfect Family. Ich habe dann die Dudes gecastet. So, ja. So ihr Zierpartner. Und nach 4 Jahren saß ich da und dachte, was mache ich hier eigentlich? Männer kommen und gehen in meinem Leben. Obviously, tausende von denen. Mein Kind bleibt immer mein Kind. Ich glaube, ich kümmere mich mal um mein Kind. Und davon dann habe ich aufgehört, mich zu daten. So, und die andere Sache war, mich hat das natürlich gestresst, weil ich hatte so wenig Zeit mit meinem Kind und die haben das immer wieder beschnitten, also, und dann willst du ja das Beste aus dieser Zeit rausholen und dann irgendwann saß ich auch abends da und dachte, was machst du hier? Du musst, wie kannst du glauben, dass du wüsstest, was die Welt ist, du bist erwachsen, du gehst jetzt einmal zu dem Kind und lässt dich an der Hand nehmen und lässt dich in ihre Welt entführen. Und von da an easy going. Und dann habe ich dir angeguckt, ich so, Frieda, du 60, ich 40%, dir. Ja, Papa. Und so ist es auch bis heute.
Gab es Momente in deinem Leben, wo du gedacht hast, das packe ich nicht, oder des Zweifels oder des Aufgebens, wo du gedacht hast, okay, also
Selbstmord?
Ich habe keine, vielleicht, also
Ja, also ich habe mich schon mit 14 mehrfach versucht umzubringen. Ja. Das hat aber alles nicht geklappt.
Ja.
Und und dann war das so, dass ich dann wirklich auch völligst, also nicht mal das hat geklappt. Und dann sag ich, und das war dann so der Moment, okay, dann habe ich gesagt, irgendwie muss das Leben noch mit mir was vorhaben.
Und ich stelle mir das aber auch anstrengend vor, diesem Leben, in Anführungszeichen. Ich hatte das Bild gerade so, dieses, ich muss dem Leben so hinterherrennen. Und das irgendwie, das muss doch noch irgendwas für mich bereit haben. Also auch so was Suchendes.
Ja, naja, gut, du kennst ja nun auch die klassische unterbrochene Hinbewegung, ne? Also mit meinem Daddy, also das ist schon so dieses Erfolglose, dieses immer ganz viel anfangen und nicht zu Ende bringen und überall sein, der Einzubildende, alles zu können, das ist schon, aber Selbstmord ist halt ein großes Thema in meiner männlichen Ahnenlinie, wenn wir mal systemisch bleiben, der Opa meines Vaters hat sich umgebracht. Mein Vater hat meinen Opa, also seinen Vater, vom Strick abgeschnitten und der lebte dann noch. Und ich denke auch, dass mein Vater, wenn er nicht so, der ist ja auch, die Welt ist ja gegen ihn, also ne, so dieses Prinzip. Ich glaube auch, eigentlich rechne ich immer damit, dass er sich auch das Leben nimmt. Und letztes Jahr zum Beispiel gab es eine Situation, auch um die Zeit, da waren äußere Umstände, die ich habe nicht kommen sehen. Auch finanziell, auch, da hatte ich dann auch nochmal einen kleinen Rückfall mit Kiffen. Ganz klein, einfach nur auf einer Party, Latin, tralala. Und das hat mich so runtergezogen. Und dann ging in mir was ab, dass ich wirklich gesehen habe, okay, ja, ich bringe mich um. Ich habe es richtig gesehen. Und es war aber keine Verzweiflung. Es war total kalt und ruhig und dachte so, na, dann muss ich das nur noch Frieda sagen, die hat da Verständnis dafür. Und in dem Moment, als ich mich das sagen hörte, dachte ich mir, oh, wow. Ich konnte drauf gucken auf diese systemische Verstrickung in mir, obwohl die in mir, und konnte aber noch sagen, das bin ich nicht, das will ich nicht. Das Gute war, an dem Tag hatte ich auch gerade Therapie und habe ihm das gesagt. Und das war der Moment, wo er auch gesagt hat, so, Herr Patzer, maybe it's time für Antidepressiva. Und ja, auch in dieser Hinsicht muss man auch mal sagen, und ich glaube, das unterschätzen die Leute auch, wie sehr Schlafstörungen zu sowas auch beitragen können. Es ist nicht umsonst eine Foltermethode, Schlafentzug. Ja. So, und auch durch die Drogen kannst du dir vorstellen, wie sehr ich meinen Biorhythmus aus gecrashed habe. Du schläfst ja da auch auf Crystal Method Tage nicht, 3, 4, 5 Tage. Also in den 10 Jahren, in den ersten 3 Jahren habe ich vielleicht insgesamt 2 Wochen geschlafen. Ja, also das sind so, und voll gearbeitet. Ne? Ich habe immer voll gearbeitet, voll funktioniert. Alles hat auch keiner gemerkt. Was mich viel mehr erschrocken hat, als ich es mir dann eingestanden habe, war nicht die Sucht, sondern was für ein krasser Schauspieler ich bin. Das sogar von mir selbst, das so spielen. Und das war der Meltdown. Und da war ich das erste Mal, ich begriffen habe, that's wrong. Und dann,
eine Person zu sein, die du eigentlich nicht sein wolltest.
Du hast 2 Personen. Ich habe das immer mein Toxic Twin genannt. In dieser Sucht, ich habe auch die Droge unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, ich konnte ja mal von einer zur anderen wechseln. Also polytoxisch, ne? Dass das natürlich nicht wirklich eine Droge lassen ist, habe ich nicht begriffen. So. Ja. Du hast es einfach nur replaced. Ja. Aber bei der, das war die Hölle für mich. Das war für mich, der so selbstbestimmt sein wollte, etwas in mir zu haben, was mein Leben bestimmt, was alles ausblendet.
Was nicht dich im Griff hat wahrscheinlich
auch. Im Griff, das ist so untertrieben.
Ja.
Das kann man nicht in Worte beschreiben. Es ist Hölle ist das. Ja, aber Gott sei Dank. Ne? bin ich ja da raus. Mhm. So. Und das da rauskommen war reiner Überlebenskampf. Also ich hatte wirklich Todesangst. Ich wusste, ich werde sterben. Mhm. So. Und Frieda spielt da schon eine große Rolle. Ich meine, ich habe das entschieden. Das habe ich auch mal wieder von ihr zurückgenommen. So, na, wenn du nicht wärst, wäre ich durch. Das habe ich immer eine ganze Zeit lang gesagt. Ich sage, Frieda, no, das ist not good. Mhm. Du bist nicht verantwortlich für mein Leid, für meine Misere, gerade auch als Systemiker. Ja, du hast mich motiviert, Gott sei Dank. Mhm. So. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch ein Fakt, dass ich ganz offen mit ihr über Drogen reden kann, weil die das eben, ne?
Ja.
Also ich gebe dir als Beispiel, wir haben Riverdale geguckt, die Serie. Mhm. So, und da geht es ja auch die Serpents, da die Gang. Und da ist ja dann die Meth-Küche unter der Schule. Und als das kam, habe ich das angehalten. Ich sagte, so Frieda, this is not how it looks like. Und habe ihr ja mal, weil es ist ja alle hübsch, ne? Und 50er Jahre, Vintage-Style. Und habe ihr mal Fotos gezeigt von vorher, nachher Crystal Meth. Ich so, that's what it looks like. Und ich bin davon auch süchtig. Warum siehst du nicht so aus? Ich so, tja. Weil ich eben viel mache dafür, dass ich so nicht aussehe. Und so, wir reden da ganz offen drüber, auch mit ihren Mädels und so weiter. Ne? Und das ist schon auch, und ist zum Beispiel auch ein Ding gewesen, dass ich ihr gesagt habe, so, bevor es wird kommen in deinem Leben, auch Kiffi Kiffi, bevor du zu irgendjemandem gehst, der dich manipuliert, also sagst du lieber mir Bescheid.
Ja.
Ne? Dann kiffe ich lieber mit dir. Ja. So, und ich habe meine Therapie und war genau der Durchbruch, wo ich das alles gelassen habe. Und das Kind kommt so, Papa, ich weiß nicht, so, oh nee, what a fucking timing. Das ist not, das kann doch nicht wahr sein. Ne?
Ja.
Und dann bin ich wirklich zu meinem Therapeuten und sage, ich brauche jetzt ein Rad als Vater. Das ist wirklich, was soll ich tun? Ich habe dir das versprochen. Und er hat dann gesagt, naja, die müssen akzeptieren, dass sie jetzt nichts mehr machen können. Sie müssen klare Grenzen setzen und dann können sie es einfach nicht mehr kontrollieren. Und dann bin ich zu ihr und gesagt, pass auf, Frieda, I can't do this. Das ist... Das ist, nee, damit würde ich es auch weitergeben. Und it turns out, dass genau das Richtige war.
Ja.
No?
Gibt es Ängste, wenn du in die Zukunft guckst?
Nein.
Wo ich sind bin, die?
Also jetzt mal ins normal die instinktiven Ängste, die man jeder hat. Mhm. Aber was ich nicht mehr habe, also um das alles zu überlebt haben, was du dir vorstellen kannst, ja, das ist ja jetzt auch nur angerissen. Ich habe eine ganz, ganz große Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Ich bin unglaublich dankbar jeden Tag, jeden Moment eigentlich. Mir ist das auch bewusst. Und ich liebe mich selbst bedingungslos. Also es ist wirklich unverschämt, wie bedingungslos ich mich lebe. Aber das passt, das Wort. Ich schäme mich halt nicht dafür, für gar nichts. Und ich owne auch, dass mit meinem, zum Beispiel, ich habe auch nur Liebe für meine Eltern, auch für meine Schwester. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ständig umarmen will. Also ich habe die schon am liebsten, wenn sie mir nicht nahe sind. So. Und ich kann die aber so sehen, wie sie sind. So. Und was die Zukunft angeht, ich bin ja Hellseher. So. Und was das, seit ich diese Business erschaffen habe, also man muss dazu sagen, ich habe auch noch mal eine Ausbildung zum morphischen Feldreader gemacht in der Pandemie. Und seitdem kann ich es an- und ausschalten. Ja. Das konnte ich vorher nicht. Ja. Also ich habe eben auch mit Drogen versucht, die Hellsichtigkeit zu kontrollieren, weil, das muss ich mal kurz ausholen, als ich zu der Schamanin gab, hatte ich das ja abgespalten. Die ist auch Hellseher.
Ja.
Die hat mich eines Tages mal gefragt, so Alex, was du da siehst, was glaubst du, was ist das? Fantasie oder echt? So, das ist Fantasie. Und dann hat die einen Finger genommen, hat einen Schnitt durch die Luft gemacht und gesagt, nee, ist echt. Und dann war alles wieder da. Aber so, wow. Und ich so, mein Gott, ich hatte so eine Angst. Und zu der Zeit habe ich Yoga angefangen, habe in einem Yoga-Buch gelesen, kannst das dritte Auge schließen mit Drogen. That was the storyline. So, neben Party. Ne? So. Und das habe ich mir in der Pandemie zurückgeholt und kann seitdem an- und ausschalten und kann mich selber lesen. Und in der Pandemie war nichts zu tun. Und ich hatte ja, kam gerade von Frauenarzt, ich habe ja die Frauenarztpraxis geleitet, die private, vormittags und abends das Tantra-Studio für Männer. So, da war der Yin-Yang, da war Realness. Und dann saß ich da, das konnte ich ja alles nicht mehr machen. Also, ne? Und saß dann da, okay, dann frage ich jetzt mal meins. Ne? Und hat auch schon angefangen, als Hellseher zu arbeiten. Und was mir gezeigt wurde, ist big. Also es ist ganz klar, ich werde mal ein Großer in der Wirtschaft und der Politik in dieser Schnittstelle sein. Und das sehe ich auch. Und ich hatte natürlich völlig Angst. Ich saß da 2 Wochen da. Ich so, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich bin nur eine kleine Drogenschwuchtel, das kann nicht sein. So. Und dann irgendwann nach 2 Wochen, da sage ich so, shut up. Und ich so, was ist, wenn es so ist? Und durch die Freundinnen, die ich um mich habe, die mich kennen und die ich dann gefragt habe, glaubst du das, dass ich das sein kann? Zum Beispiel meine Jenny, die ist im Finanzwesen, hat gesagt, Alex, ich kenne so viele Leute, so viele krasse Leute, ich habe noch nie jemanden erlebt wie dich. Und deswegen wirst du das auch schaffen. Mhm. Und selbst mein Therapeut, der schon nach der dritten, vierten Stunde komme ich da so reingerammt in meinem Journal. Also was ist das? Ist das mein Therapiejournal? Da mache ich meine Hausaufgaben. Und er so, aha. Und dann irgendwann nach der fünften Stunde, das hat er noch nie einen Menschen erlebt wie mich. Ich so, das höre ich oft. Ich so, wieso? Es ist in der erste, der Therapie begriffen hat. Ich so, was gibt es da nicht zu verstehen? Ja. Na, das ist eben nicht die Stunde, sondern das davor und danach. Ich so, I know. So. Und das war auch die Ansage, die ich ihm gemacht habe bei der Zielstellung. Ich so, hören Sie zu, Herr Zeiter, ich habe 20 Jahre Drogen genommen und die größte Regret, den ich habe, dass ich mir vorstelle, was hätte ich nicht nüchtern alles erreichen können. Ich habe auch so viel erreicht, trotz dessen. Und jetzt will ich das wissen. Mhm. Und Sie helfen mir. Sie haben 10 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und Sie bringen mich genau dahin. Mhm. Und er so, okay. Also die Zielstellung war sehr, also ich habe keine Angst. Nein, das habe ich nicht, weil auch, darfst nicht vergessen, Sarah, ich hatte keine Freunde mehr in der Sucht. Nur noch meine Tochter. Es gab nichts mehr. Mein Job, meine Tochter. Also I was fucked up. So. Und ich musste wieder mich sozialisieren dann. Und wie du merkst, ich bin ein sehr geselliger Mensch. Das war alles weg. Ja, so. Aber auch, was ich wähle mir ganz genau meine Leute aus. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde. Ich hide nichts mehr. Ich entertaine nicht mehr. Klar, es gibt immer bei mir einen Effekt. Ja, das ist aber meine Energie. Ja. So, meine Präsenz. Und ich bin ehrlich zu mir selbst und ich habe keine Angst, auch wirtschaftlich nicht, gar nicht, weil ich bin die Quelle. Aus mir kommt das, ich erschaffe das und ich bin wirklich auch von einem Opfer, zu dem ich gezwungen wurde, denn meine Seele wollte nicht Opfer sein, ich hasse Opfertum. Vielleicht habe ich auch deswegen so viel bekommen, so, aber ich habe eben mich in die Selbstbestimmung und auch vor allen Dingen in die Gelassenheit. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben gelassen, also ich ruhe so in mir. Ich bin in allem dankbar. Ich habe eine tolle Sexualität. Trotz meiner vielen Missbräuche und Vergewaltigungen habe ich den besten Sex des Lebens. Ich habe multiple Orgasmen. Das habe ich mir alles zurückerholt. Und auch mein Schwulsein. Ich habe so viel auch da. Auch das Queersein. Auch durch meine Tochter. Definitiv. Das Wissen, was ich von Gen Z da habe. Ich bin ja genau im Gender-Wahnsinn. Habe ich mich ja auch damit auseinandergesetzt. Filme geguckt. Dies, das. Und laufe hier lang und sage, so queer ist das. Und sie sagt, Papa, jeder kann queer sein, auch heteros. Das heißt einfach nur gegen normativ sein. Ich sage, okay, danke fürs Gespräch. Also, nee, ich habe keine null Angst vor der Zukunft, weil ich sie eben sehe. Und weil ich sie nicht nur sehe, das eine ist eine Vision zu haben, das andere ist, du musst sie gestalten. So. Und ich glaube auch mit der Geschichte, aus der ich komme, vor was soll ich noch Angst haben? Das Einzige, was ich Angst hätte, ist, dass wir wieder so ein regressives Diktatur, das System in Europa oder in Deutschland erleben. Das, davor habe ich nicht vor mich Angst. Ich bin ja schon mal in einem Regime groß geworden. So, und auch auf der Seite. Ja. So, ich wüsste schon, wie ich mich da verhalte. Also ich glaube, ich würde das Land verlassen auf die Dauer. Also nicht komplett Deutschland, weil ich habe ja auch mein Kind ist hier, meine Freunde sind hier. Ja. Aber ich würde schon einen Lebensstil anstreben, der Hälfte woanders ist und Hälfte da. Und wenn ich jetzt verreise, bin ich ja eh schon immer einen Monat weg.
Ja.
Nee, Angst habe ich null.
Gab es in deinem Leben mal ein Ungerechtigkeitsempfinden oder vielleicht auch eine Wut dem gegenüber, was dir passiert ist?
Ja, was denkst du, wie ich gehasst habe? Ich bin in allem sehr intensiv. So, ja. Ich kann super intensiv lieben und genauso hassen. Und ich liebe auch Hass, weil ich finde es menschlich. Wer nie geliebt hat, also wer nicht hasst, hat auch nie geliebt, meiner Meinung nach. Ja, so. Und aber das tue ich nicht mehr. Maximal 5 Minuten gepflegter Hass einmal im Monat. So, weil es ist wichtig, eine menschliche Regung. Es zeigt dir auch was an. Aber ja, also ich habe mein Vater, definitiv, ich habe auch meine Mutter gehasst, definitiv für das, was sie nicht nur mir angetan haben, was sie auch sich selbst antun. Und aber das habe ich nicht mehr, weil ich habe auch so viel an mir gearbeitet und auch durch meine Arbeit, durch die Systemik und meine Spezialisierung auf generationale Übertragungen, die Dynamiken, du weißt es selber als Systemiker, guckt mal weniger die Person an, sondern mehr die Dynamiken in der Person und von der weg zu dem System. Und ich liebe das. Durch die Systemik habe ich das nicht mehr, weil ich es dadurch verstehe und das nicht vergessen als Hellseher. Ist die Systemik zu mir gekommen. Ich bin gar nicht los und dachte, ich wäre Systemiker. Und ich irgendwann realisierte, ich sehe es systemisch. So. Und das ist ja auch schön, das ist auch Spaß. Und, also Spaß klingt jetzt übertrieben, aber du kannst damit eben einfach alles erklären.
Absolut.
Und dich selbst. Ja. Und egal, wo du hingehst, kannst du jede Organisation, Militär, du kannst jedes Gesellschaftssystem. Ich glaube, da, wo es nicht erklären musst, ist, wenn du noch indigene Völker triffst. Mhm. Ich glaube, da muss man es nicht mehr erklären, ja, weil das ist, ja, die sind eben angebunden, die sind verbunden.
Ja. Ja.
Und nochmal zur Frage, ob ich Angst habe, ich bin mit mir total verbunden. Mhm. Und selbst wenn es mir jetzt nochmal passiert, dass ich mich entkoppel oder dass mich was entkoppelt, was weiß ich, irgendein Schockzustand, irgendein so, weiß ich sofort, was ich zu tun habe, um relativ schnell wieder zurückzukommen. Mhm. Also in dieser Hinsicht bin ich mittlerweile Profi.
War alle Extremsituationen einmal durchgemacht und mittlerweile gutes Rüstungszeug
dabei. Ja, nicht nur durchgemacht. Ganz ehrlich, ich sehe mich nicht als extrem, Sarah. Und du hast das ja durch deine Gespräche, auch wenn du zum Beispiel Michael Obert, ne, mit dem wir gesprochen haben, der ja nun auch da in seinen Kriegsgebieten, ich glaube, dass das, was ich erlebt habe, die Normalität ist. Mhm. Ich denke, dass das ist das Leben für die meisten auf dieser Welt, vor allen Dingen für Kinder, für Frauen, ist Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung ist an der Tagesordnung. Mhm. Ich als Hellseher gucke in generationale, viele Generationen teilweise zurück. Mhm. Und Mord und Vergewaltigung und Missbrauch jeglicher Form, it runs in every family because it's the Patriarchat. Mhm. Das Patriarchat heißt Attacke und Gewalt und Unterdrückung und Dominanz von dem, was als Schwäche angesehen wird. Auch wenn es überhaupt nicht schwächer ist. Eine Frau ist nicht schwächer als ein Mann. Dieses Bullshit. Ja. So. Und für mich ist es so, dass ich so bei mir bin und das alles verstehe und ganz genau wähle. Und na, sicherlich auch ein, und da stimme ich dir zu, es ist was in mir runtergefahren. Mhm. Also dieses, ich will nicht ankommen, aber ich will bei mir sein. Und durch meine Reisen auch, ich war ja mal einen Monat weg und dann andere Leute kennen und dann eben auch Völker kennen, die nicht deutsch sind, die auch nicht, ich finde Deutsche sehr rücksichtslos. Mhm. Ich lerne gerade Japanisch, die ganze Sprache basiert nur auf Rücksicht. Mhm. Und wo auch selbst ich dazu lerne, ja, ich will nicht sagen, dass ich rücksichtslos bin, aber dominant in manchen Hinsicht. Aber rücksichtslos ist nicht, ich bin nicht gerne skrupellos. Mhm. Weil auch da sehe ich ja wieder abstrahiert in meiner Hellsichtigkeit, wo das hinführt. Ja. Und skrupellos zu anderen sein, heißt immer, du musst was in dir selbst übergeben. Mhm. Oder manipulativ zu anderen, das heißt, also missbräuchlich manipulativ, du glaubst wirklich, dass du authentisch nicht genug bist und deswegen manipulierst du anderen und findest das noch geil. Ja. Das ist nicht, was ich mache. Deswegen bin ich ja auch so in dieser Hellseher-Szene sehr kritisch und auch in der spirituellen Szene. Ich calle auch alle out, die manipulativ sind. Mhm. Also auch vor Ort.
Ja.
Da stehe ich auch so. Und das ist eben das Tolle an meiner Geschichte. I give zero fucks. Mhm. Wenn du das erlebt hast, mir kann auch keiner was.
Deshalb genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Dir kann ja keiner. Und dir kann keiner was. Und auch diese Situation, also welche sollte denn noch kommen, die das übertreffen kann, und da kommt man schnell zu der Antwort, gibt es wahrscheinlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit.
Also wenn wir hier Kriegszustände hätten und so weiter und so, oder andere zum Beispiel habe ich auch Übergriffe im Park und so erlebt in der Pandemie, also auch jetzt durch diese ganze aufgeladene Situation, da saß ich dann auch schon erstmal, auch Angriffe von Kundinnen habe ich erlebt, wo ich im Krankenhaus war, also die Probleme hatten so, da sitzt du auch erstmal auf dem Boden und denkst so, what the fuck, so und traust dich vielleicht erstmal nicht raus so, aber das ist dann, da komme ich immer wieder zu dem Punkt, ich erlaube mir jedes Gefühl und jeden Zustand und dann entscheide ich mich und dann sage ich so, okay, willst du jetzt denen geben und dich zurückziehen, dann haben die gewonnen oder go for it. Und solche Situationen führen immer mehr dazu, dass ich immer mehr leben will und immer mehr Qualität und immer mehr liebevoll, immer mehr Natur, immer mehr auch solche Begegnungen wie unsere, was eben sich auch konkret geändert hat, wo ich merke, ich werde auch immer professioneller, auch durch meine Arbeit. Früher konnte ich bestimmte Situationen natürlich nicht aushalten. Bestimmte Leute, die mich heilig getriggert, gerade Männer oder Narzissten, narzisstische Menschen, ist für mich absolut rotes Tuch. Auch wenn ich da gearbeitet habe, ich habe ja nur noch ein paar Jobs in den letzten Jahren, auch halbtags und so gehabt, da stehe ich dann aber auf. Ich stehe dann auf, auch auf diesen Jobs, wo ich war, wenn da Sexismus und Rassismus und so, irgendwie, ich schreie dann auch. Ich so, ist mir scheißegal, ihr müsst das nicht einsehen. Aber wenn ihr das jetzt nicht lasst, mache ich es öffentlich. So, I couldn't care less. So, und das ist, ich bin auch, glaube ich, ein bisschen dafür bekannt in Leipzig für meine Outspokenness und auch dafür, dass man mit mir nicht fickt, in irgendeiner Weise. So, und ich bin auch froh, dass das so ist, weil das actually is a brand. So, und es kommen Leute zu mir und fragen nach meinem Rat und bezahlen dafür, wenn sie wissen, wenn sie eine ehrliche, tiefe Meinung wollen. I am that guy. Ja. So. Ja. Klar, gibt es manchmal auch, merke ich, dass Leute, die gerne mich kennenlernen wollen, da erst mal Schiss haben, weil die Wahrheit ist, Ich bin einer der herzlichsten und liebevollsten Menschen, die es gibt. Alles in mir strebt nach Harmonie. Mhm. Aber Harmonie nicht verkitscht, weil Harmonie ist anerkennen, was ist, und dann das Beste draus machen. Ja, und dazu gehört auch Gewalt, Naturgewalten. Ja. Ja, oder die ist auch in uns, also von daher. Ja. That's the tea.
Ja. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch unglaublich lange hier sitzen. Also
du hast auch ganz viel aus mir rausgeholt, also, muss ich sagen. Sarah, weil ich, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so offen, was das angeht. Ja. Du hast das jetzt vielleicht da auf LinkedIn mal gesehen, das, was ich da über meine Drogensucht gemacht
habe. Ich wusste vorher tatsächlich gar nichts.
Nee, ich habe mal jetzt vor ein paar Wochen, habe ich mich mal getraut. Der kam auch mega an, also auch, wo Leute wirklich auf der Straße, Alex, wow, 10 out of 10, oder Leute, die selber Probleme haben, denen du das nicht ansiehst, die haben, du hast das doch geschrieben, kann ich dich mal was fragen? Ich so, ja, go for it. Also es berührt mich auch, oder auch mit diesem Missbrauch, also sexuellen Missbrauch, ich will eben auch, dass die Menschen begreifen, es geht gar nicht um mein Schicksal, weil ich komme damit klar, ist meine Aufgabe. Ja? So, ich will dafür kein Mitleid, keine Anerkennung, gar nichts. Aber was ich will, ist, dass Leute begreifen, dass Missbrauch und Gewalt bei Jungs nicht Halt macht. Ja. Und auch Frauen missbrauchen Menschen. Ja? Ja. Und die haben andere Mittel und Tools. Und es muss auch so sein, weil das System ist gewalttätig, es macht doch dann nicht da Halt.
Ja.
So. Ja. Und die Form von Gewalt, und das will ich auch, dass Menschen begreifen, ist eben nicht eine Faust in Gesicht oder irgendeine Penetration. Das ist das Ende der Gewalt. Ja. Gewalt findet mental und psychisch und emotional statt. Und wir müssen uns nur mal die Hierarchieebenen in den meisten Unternehmen angucken. Und vor allen Dingen auch solche, so wie mit Titles umgegangen wird. Ne? Weil nur weil ich einen akademischen Titel habe, also auch diese Kastendenken, was wir ja extremst in Deutschland auch haben, was die Nazis ja auch super etabliert haben und das Kaiserreich davor. Und ist immer noch da.
Ja.
Und das sind so Sachen, das ist Gewalt.
Ja, ja, absolut. Ich kann dir da nur zustimmen. Und wir können wahrscheinlich, also wahrscheinlich treffen wir uns einfach in 10 Jahren nochmal und reden nochmal, weil ja so viel da ist, so viel Raum bekommen hat, was super schön ist. Also ich bin da super dankbar für. Ich würde jetzt aber zur Frage kommen,
der vorletzten Frage. Ich will noch was, mal. Wirst du eigentlich mal interviewt? Man weiß ja über dich gar nichts.
Tatsächlich ist ein Interview angedacht.
Ja.
Es gab... Ich habe einen Kontakt mit einer Journalistin, die immer mal Protagonistinnen für bestimmte Themen sucht. Und jetzt kam ein Thema, bei dem ich mich gemeldet habe und wo höchstwahrscheinlich ein Interview stattfinden wird und wo ich etwas sehr Persönliches teilen werde.
Oh, schön. Genau. Da bin ich gespannt.
Genau. Mhm. Aber das werde ich dann bestimmt auch nochmal so ein bisschen teilen, je nachdem, wie es mir damit ging.
Okay, wunderbar.
Die vorletzte Frage, das ist die Frage, die mein Gast zuvor gestellt hat.
Oh, jetzt.
Und
wer war denn das?
Jetzt muss ich überlegen, weil ich habe mehrere Aufnahmen gehabt. Ach so. Und das ist immer so, ich muss dann immer überlegen, ich schreibe dann immer nur die Frage auf.
Ah, okay, okay.
Aber vor dir müsste Joffrey dran gewesen
sein. Joffrey noch? Wie heißt der noch?
Joffrey.
Was macht der?
Also ich gebe ja immer nichts über die
Frage. Ach so, okay, give me the question. Give me the question, okay.
Wenn du eins hättest...
Was?
Wenn du eines hättest,
ja,
traust du dir öffentlich zuzugeben, dass du ein Kuscheltier hast?
Ja, soll ich es dir zeigen?
Von mir aus?
Ja, das, also das kann
ich dir... Achso, nee, wir können nicht. Das kannst du mir vielleicht...
Kann ich dir auch sagen, warum ich dann das habe, dass, als die Pandemie losging und ich ja nun wirklich völlig isoliert war, okay, das kannte ich, lebe ja alleine, habe ich meine Tochter gefragt, bevor ihr Papi braucht ein Kuscheltier. Und das ist auch so, dass ich das wirklich... überall mit hinnehmen.
Also vielleicht darf das ja auf, das hier, auf dein Coverbild, weil da kommt ja der Wohlfühlgegenstand drauf, vielleicht darf er das Kuscheltier
drauf. Wow, dann hast du aber wirklich gleich reingegangen.
Ja, kannst du dir mal überlegen. Kannst du dir durch den Kopf gehen lassen.
Mein Wohlfühlgegenstand. Ja, ist definitiv mein Wohlfühlgegenstand.
Kannst du einfach mal gucken. Kannst du es ja mal prüfen und mitnehmen. Es ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt bist du an der Reihe. Meinem nächsten Gast eine Frage
steht. Ich habe gar keine vorher überlegt. Ich wusste ja, dass das kommt. Warte mal. Ich muss mal kurz reinfühlen.
Ja, nämlich. Mach mal.
Da bleibt mir doch mal bei Macht.
Mhm. Mhm.
Welche Rolle gibt dir die größte Macht und welche die größte Unmacht?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit und werde sie auch sehr gerne stellen. Und
wenn die Person nicht auf Rolle, es muss ja nicht immer eine Rolle sein, ne?
Mal sehen, wie sie
Ich will das nicht so einschränken. Ja.
Ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Vielen Dank dafür.
Ja.
Bevor ich zur letzten Frage komme, möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei dir verdanken für dein Vertrauen, für deine Offenheit, für deine Verbindung, die du zu mir, also die du mir gegeben hast, also die Verbindung, die wir gegenseitig hergestellt haben, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin zutiefst beeindruckt von deiner Geschichte, deinem Weg, deinem Wesen, deinem Sein und wie du ja hier einfach dich gezeigt hast.
Ja, danke auch dafür. Also ich bin auch selber beeindruckt von meinem Leben, muss ich dir ehrlich sagen, und meiner Transformation und auch ganz ehrlich, Sarah, ich habe das wirklich nur gemacht, weil ich ein großer Fan von deinem Podcast bin. Auch wenn ich die mir jetzt nicht konsumieren kann wie andere Podcasts, weil das ist wirklich so deep. Und wie gesagt, ich musste auch oft weinen. Mhm. Aber ich mag deine Art, Raum zu geben und zu fragen. Also irgendwie hast du was. Du bist ja nicht wirklich zurückgenommen. Du bist einfach nur... Bist du introvertiert? Würdest du dich so einschätzen?
Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an.
Aber irgendwas hast du, dass die Leute sich da so öffnen. Und das ist eine Gabe. Ne? Mhm. Und ich bin, wie gesagt, ich bringe ja Leute permanent dazu, sich zu öffnen. Das ist mein Job. Aber selber ist das bei mir so. Ich lasse ja auch in der Ausbildung, wenn ich ausbilde zum Hellseher, müssen ja mich readen. Mhm. Und jedes Mal denke ich, wenn ich es dann auch könnte, denke ich mir, oh scheiße, so fühlt sich das an. Du bist ja nackig in dem Moment. Ja, ja. So seelisch nackig. Aber danke dafür, weil das ist wirklich auch der Rahmen. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, wie das ankommt. Ich hoffe, meine Familie hört es nicht, weil die werden dann natürlich wahrscheinlich nicht so begeistert sein. Aber egal, wie gesagt, es ist meine Wahrheit und ich halte die auch nicht mehr zurück. Ja, weil ich musste ja mit deren Wahrheit auch leben.
Absolut. Ja. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du das geteilt hast und diesen Schritt gegangen bist. Und ich glaube...
Ja, wie gesagt, Sarah, ich bin der Meinung, ich möchte nichts Besonderes sein. Für mich ist das mein Leben. Ich weiß, dass es für viele sich besonders klingt. Wenn man lost in der Mittelmäßigkeit ist, dann klingt das besonders. Aber ich glaube, würden alle tiefer gucken, würden sie feststellen, dass es überall ist. Vielleicht nicht so extrem. Ja. So, aber so extrem ist es im Vergleich, wenn du dir die Weltsituation gerade anguckst, wiederum auch nicht. Es ist traurigerweise normal. Ja. Und ich wünsche mir, dass durch solche Podcasts das Bewusstsein kommt, dass wir in einer gewaltvollen, patriarchalischen Gesellschaft leben. Ja. Und man kann sich darüber lustig machen, über das Wort oder sonst was. Und genau wenn du dich darüber lustig machst, das ist Gewalt, weil du es nicht anerkennst. Ja. Und dass wir ändern es nicht, wenn wir nicht drüber reden.
Na, und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, was ja auch schon in deinem Satz mitgeschwungen ist, wir alle haben unser Päckchen zu tragen.
Oh ja.
Also jeder Mensch hat dieses Päckchen. Wir brauchen nur aus dem Fenster zu schauen und uns vorstellen, jeder trägt eine Last auf den Schultern.
Und da schließen wir ab mit meiner Devise als Systemiker und Hellseher. Ich sage ja immer, die Mehrheit der Menschen denkt ja, sie sind das Päckchen. Sie sind das Problem, der Konflikt. Ich sage, no. Du bist der Träger und was du trägst, kannst du abnehmen und kannst dir angucken und entscheiden, was du damit machen willst.
Absolut.
Und so ist ja meine Liberation in der Geschichte und so arbeite ich auch mit all meinen Kundinnen. Ich möchte, dass die Leute begreifen, dass sie eigentlich Potenzial und Licht sind und hell sind. Jeder ist hell.
Ja.
Wir werden nur klein und dunkel gemacht.
Ja.
Und das ist so ein bisschen meine Mission, dass das auch so aus dieser esoterisch verstrahlten Ecke rauskommt, das Hellsein. Mhm. Ja, hellhörig, hellfühlig, hellwissend, hellschmeckend, hellriechend, keine Ahnung. Mhm. Sondern dass wir das sind. Das ist unsere wahre Natur.
Ja.
Und diese Natur hat das überwunden. Wenn ich jetzt nur Alex wäre oder irgendwie oder eindimensional mich betrachten würde oder dual, dann hätte ich das nicht überwunden. Dann wäre ich im Opfertum geblieben. Und ich möchte, dass die Menschen als Inspiration begreifen, das, was ich mich herausgekämpft habe, jeder kann das mit den richtigen Leuten zusammen.
Absolut.
Alleine schafft man das nicht.
Und damit kommen wir zur letzten Frage.
Oh, es gibt noch eine, okay.
Es gibt noch eine.
Na los.
Und die ist gar nicht so unbekannt, weil ich habe sie dir heute schon mal gestellt. Oh. Das ist die Frage, mit der wir begonnen haben.
Wer bin ich?
Wer bist du?
I am a great soul. Und ich denke, und ich bin ein Leader. Das bin ich. Und? Ich finde, ich bin ein super sexy Mann. I am. Ja, das. Was noch? Ich denke, ich bin, wie wir alle eigentlich im Wesen sind, wir Liebe und Licht. Mhm. Sind wir. Mhm. Und multidimensionale Wesen. Mhm. Ich denke, wir sind alles nur nicht eindimensional. Period. Und was bin ich noch? Ich bin happy gerade. Also danke, Sarah.